los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Hier ist Jens Faultrat aus dem schönen Berlin und Markus Walter ist heute leider ausgefallen. Aber wir haben dafür einen super Gast, wie schon das letzte Mal angekündigt, haben wir Christoph Kemper da. Hallo Christoph.
Hallo Jens, servus.
Heißt ja eigentlich Kemper, ich muss noch üben.
Ja, ich sage jetzt immer Kemper, ist einfacher, weil so Firma sage ich auch immer Kemper und meiner Frau gefällt das auch besser.
Echt? Dann ja. Ist das natürlich ein gutes Argument, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da gibt's ja, genau. Kurz bevor wir anfangen, so ein paar Worte zu dir. Du bist im Moment wo?
Ich sitze gerade in Wien, in meinem Büro.
Im schönen Wien.
Ja,
ist ja angenehm. Wiener,
ja.
Wie ist das Wetter?
Ach Gott. Heiß, unfassbar heiß, aber dank Klimaanlage ist das natürlich alles zum Ertragen. Ich werde dann immer produktiver, wenn es draußen so unpackbar heiß ist und ich mich zurückziehen kann in ein gekühltes Büro.
Ja, leider.
Nein, aber ein herrlicher Sommer eigentlich, also endlich nach Monaten der Dunkelheit. Ne?
Oh ja,
darf man sich eigentlich nicht beschweren. Ne? Also, das soll jetzt kein Gemecker sein.
Also der Winter war schon sehr, sehr lang, das stimmt. Aber auch gedacht, der hört ja gar nicht mehr auf. Also Ostern und so war schon eine harte Zeit. Ja.
Genau, ja.
Genau. Ansonsten Frage, wie bist du eigentlich zum Thema SEO gekommen? Das Lustige ist, ich habe dich ja nicht in Deutschland kennengelernt, sondern wir haben uns dann, glaube ich, lustigerweise das erste Mal so richtig länger unterhalten in San Jose.
Genau, ja, richtig. Auf der SES Search Engine Strategies San Jose 2008,
glaube ich. Genau, exakt, genau. Haut hin.
Ja, und naja, ich bin eigentlich so zum SEO gekommen, ich bin ja eigentlich Techniker, Softwareentwickler, Softwareprojektleiter gewesen und vor 10 Jahren oder so, da war auch gerade so ein heißer Sommer, hatte ich ein bisschen Zeit zwischen zwei Jobs, da habe ich mir mal Luft gegönnt und da hat meine damalige Frau gemeint, Blogs sind ganz was Cooles, das ist das next big thing, ja, und ich hatte sofort den Eindruck, das ist ja nur Webseite, ja, das mache ich jetzt auch, habe irgendein Skript installiert, habe angefangen zu bloggen, ja, war Fahrt sozusagen, langweilig im Kopf, dann über Java Projektleitung und alles Mögliche gebloggt und plötzlich hatte ich ein PageRank 7, ja, mehr als der damalige Standard große Zeitung in Österreich. Und als der ORF, der österreichische Rundfunk, damals war der nur PageRank 6. Und plötzlich flattern da die E-Mails rein, dass ich doch, ich möge doch bitte für Credit Cards und Payday Loans da so einen Link einbauen. Sie zahlen mir auch $150 im Monat. Ja, und dann habe ich das gemacht und habe mich eigentlich gewundert, wieso der überhaupt Geld anbietet. Ne? Hätte ich ja vielleicht so auch gemacht, wenn ich damals schon gewusst hätte, was Payday Loans sind, vielleicht dann nicht, aber jedenfalls war das irgendwie verdächtig. Ja? Und dann bin ich diesem Businessmodell auf die Schliche gekommen und halt zum Linkverkaufen angefangen, auf LinkAdage, auf meinem Blog und in irgendwelchen anderen Seiten und habe mich da eigentlich von Stunde null an als Linkverkäufer verdient und habe eigentlich von den Kunden erst SEO beziehungsweise das Affiliate-Marketing gelernt. Ne, und habe dann eigentlich innerhalb weniger Tage, das war noch recht geil, so Ende 2003, mit einem Sidewide-Link von meiner PageRank 7-Blog paar Millionen gespiegelte Seiten von Amazon in Index gespült, damit irgendeiner Spam-Domain. Und habe dann auch richtig Kohle gemacht damit. Und dann ist die wieder abgestürzt, dann habe ich die nächste gemacht, dann war so richtig Crash-and-Burn-Spammer mit Duplicate-Content und haben mir dann Sachen einfallen lassen, wie ich das also umschreibe zur Laufzeit, dass das also nicht als Duplicate-Content erkannt wird und länger im Index bleibt und ja, und so ist das eigentlich alles losgegangen und dann habe ich ganze Zeit natürlich Links verkauft und das lief eigentlich ganz gut und wir sind dann eigentlich erst mit dem Wachstum zur Link-Agentur geworden und auf das war man immer total spezialisiert und so sind dann eigentlich auch die Link-Research-Tools entstanden, weil irgendwann, also mehr Mitarbeiter, mehr Links, mehr Kunden, das ganze Ding zu managen, zu analysieren, war immer schon mühsam. Ne? Und es gab auch keine echte Lösung dafür und so habe ich mal was bauen lassen. Und das war 2006. Ne? Und dann 3 Jahre später habe ich es im Prinzip nochmal neu gebaut, also sozusagen skalierbarer gebaut und das sind jetzt die Link Research Tools. Aber das geht eigentlich bis anno dazu mal zurück. Ne? Ja, Und irgendwie würde ich sagen, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil 2003, 2004 war das in den USA echt ein heißes Thema und die deutsche Szene war für mich nicht präsent oder zumindest nicht erkennbar, ja, während das in den USA doch wesentlich größer war schon. Und so bin ich eigentlich erst nach Jahren von US-Business in Deutschland eigentlich erst aufgeschlagen und habe da Kontakte, so wie den Markus Tandler oder dich, also aus meiner Sicht früh gemacht, ne. Ihr wart eigentlich die ersten Leute, die ich in Deutschland kennengelernt habe. Ne? So, dann warst du, was, ihr macht auch SEO? Ganz, ja. Ganz ungewöhnlich da auf Deutsch damit, also auf Deutsch über SEO zu sprechen, ne, habe ich bis heute übrigens das Problem. Ne? Weil ja, also das die Sprache halt doch teilweise unterschiedlich ist. Aber ja, so lief das. Eigentlich eine Verkettung von glücklichen Zufällen, von ein paar Anfällen, schnell irgendwas irgendwo zu machen. Ne? Oder zu programmieren. Ja. Und jede Menge Ideen und jede Menge harte Arbeit. Ne? Bin jetzt 10 Jahre im Business.
Ja. Ja, man sagt ja auch immer, also beziehungsweise ich sage immer ganz gerne, so diese glücklichen Zufälle passieren halt, wenn man viel macht. Also,
ja.
Dann passiert genau. Halt auch irgendwas. Man weiß zwar nie so genau was, aber
richtig,
irgendetwas passiert dann halt schon.
Ja, genau, ja, richtig, ja. Man kann die Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht wirklich beeinflussen, also muss man die Taktzahl erhöhen.
Dann genau.
Passiert öfters was, ne? Oder mehr.
Genau. Das stimmt, ja, ja. Warst du auch sehr berühmt damals für dein wirklich sehr auffälliges orangenes Sakko. Man hat dich auch wirklich immer weit gesehen, egal wo du warst.
Ja, ja.
Das war richtig, ja auch so ein kleines Markenbild eine Zeit lang.
Ja. Ja, stimmt. Ja, da sprechen mich die Leute heute noch drauf an, tragt es aber schon seit, ich glaube, 4 Jahre jetzt nicht mehr. Hängt aber noch irgendwo im Kasten. Vielleicht ziehe ich das mal als Revival wieder an. Aber es ist lustig, wie viele Jahre das sozusagen da hängen bleibt im Kopf. Na, und jetzt habe ich ja so blaue Link Research Tools Trainingsjacke. Da haben mich alle drauf angesprochen, ob ich jetzt umbrände auf blau, ne? Link Research Tools sind halt blau, ne?
Ja.
Deswegen, ne?
Ja, gefällt mir persönlich auch, ich mag ja Blau ein bisschen lieber als
Orange. Ja.
Aber genau. Grundsätzlich ist ja, also ich meine, wahrscheinlich auch der Hang zu den Tools, wenn du ja aus deinem Entwicklungsbereich kommst, nehme ich an, war das auch naheliegend, sich damit irgendwann auseinanderzusetzen.
Es gab da, also eigentlich wollte ich es nicht machen, ne? Weil ich habe mich ja eigentlich dann von meiner letzten Firma als Softwareprojektleiter eigentlich deshalb in die Selbstständigkeit verabschiedet, weil ich eigentlich mehr das Marketing anwenden wollte. Ich hatte damals, war ich auch noch gerade Abendstudium gemacht, Marketing und BWL, ne? Und wollte eigentlich dort viel tiefer rein. Nur, da gab es dann immer Skripts, hier ein Skript kaufen, dort ein Skript gratis bei Aaron Wall, dann hat noch der Todd Mellicott irgendwo ein Skript oder der Jim Boykin ein Skript zum Runterladen oder zum Installieren oder zum Self-Hosting, genau, auf tools.seo.book gab es immer so Tools, alles gratis, ja, alles kaputt, alles Mist, ja. Wenn man da mehr als 10 Domains reingemacht hat, hat es erstens mal ewig gedauert, okay, das hat noch einen Hintergrund, wenn man nicht so toll skaliert im Backend, aber ist dann abgestürzt, ne? Und mit dem ganzen Billigkram, also ich verstehe die Leute nicht, die heute teilweise, also sagen wir so, ich kann nachvollziehen, weil ich habe das damals eben auch versucht, alles möglichst gratis zu lösen. Ja. Und die Wahrheit ist, you get what you pay for. Ja. Wenn es da Tage oder Wochen lang vertust, um eine Gratis-Software zu finden, um ein Problem zu lösen, dann ist einfach die Zeit schade drum. Ja. Dass du kommst nicht voran, du kommst nicht zur Lösung. Und das hat mich dann eigentlich, dieser Frust hat mich dann eigentlich dahin getrieben, dass ich mir das selber gebaut habe. Es gibt ja auch jede Menge andere SEOs und Marketer, die sich ihre eigenen Skripts oder Tools bauen. Das ist auch bei mir passiert. Und eigentlich ist der wesentliche Schritt dann gewesen, zu sagen, jetzt schaue ich mal, ob das wer anderer auch noch brauchen kann. Ja. Und diese Frage, ja, ist aber eigentlich eine lebensentscheidende Frage, weil ich hatte Tools, die waren so geil, ja, alles auf meinem Server, ich und mein Server, ja, da gibt's keine Probleme mit Skalierung, ja, und dann, wenn ich zu viel gestartet habe, habe ich gewartet, ja. Wenn dann aber hunderte Leute gleichzeitig was machen wollen, machen müssen, machen dürfen, ja, weil ihre Chefs da gerade gekauft haben nach einer Aktion oder weil da Google Update Pinguin 47.11 war, dann das ist ja ganz eine andere Kiste. Und deswegen sage ich auch neu entwickelt. Also es ist eigentlich sozusagen nur mehr die Konzepte oder die Prinzipien sind von damals übergeblieben. Alten Code haben wir gar nichts mehr, nämlich null. Ja. Sind jetzt bei der dritten Generation sozusagen in der Infrastruktur und im Code eigentlich, ne? In den letzten 4 Jahren.
Hat sich aber auch von drumherum einiges mittlerweile getan. Also es ist ja, früher gab es ja auch von, ich meine, ihr fragt ja immer noch, tritt also andere Anbieter an.
Ja, genau, mit, ja, richtig, genau. Ja.
Und da sind ja mittlerweile doch auch ein paar, also wir hatten sonst immer Majestics seit Ewigkeiten, Seomoss, die ja zwar schön aussehen, aber ich finde immer in Deutschland immer noch ein bisschen schwachbrüstig sind, was die Datenlage betrifft.
Nein, nicht nur in Deutschland, also das sind, da würde ich auch kein Geld dafür ausgeben mehr. Das ist wirklich, aber diese verschiedenen Linkdatenquellen, ne, das war eigentlich, das ist ja auch wieder so ein Ansatz, der aus dem Frust entstand, ne, dass eigentlich keine von diesen Lösungen wirklich gut war und teilweise noch immer nicht ist. Ja. Und so als Perfektionist und Datengeek habe ich gesagt, ich will einfach alles. Ich will einfach alles haben und dann schauen, was ich mit dem machen kann. Es ist ja, selbst wenn du 23 verschiedene Quellen anzapfst, immer noch nicht so, dass du alle Links hast. Ja.
Nee, das stimmt.
Schon gar nicht ist sichergestellt, dass alle Links, die Google sieht, bei uns drinnen sind, ne? Außer du ladst dir rauf. Ja? Also für Link Detox ist das natürlich das Um und Auf, dass man die paar Prozent an Links, die man im Google Webmaster Tools sieht, natürlich auch mit dazu rauflädt, weil ja gerade bei einer Penalty ein oder zwei Links schon den Unterschied machen können, ne? Wenn man die nicht sieht. Und es ist teilweise natürlich, kommt es genau auf die paar Links an, ja, die man da sieht. Ja? Wohl natürlich auch zu sagen ist, gerade die ganzen abgestraften Links, alles was deindiziert ist, alle Linknetzwerke sind im Google Webmaster Tool nicht zu sehen, ja. Also die sind genau in den Listen dann eben nicht drin. Und da ist also aber dieser Ansatz eigentlich bestätigt, zu nehmen, was man kriegen kann und alles zusammen mit manchen, ne? Eine Linkdatenquelle zum Beispiel, die immer übersehen wird, ja, sind die ganzen Link-Building-Reports, ne? Wir haben ja jetzt bis November 2012 auch Link-Building angeboten, und haben das eben dann zugunsten der Link-Research-Tools, da haben wir da keine neuen Kunden mehr angenommen, ne? Aber da haben wir halt monatlich so Link-Building-Reports, ne? Hier der Link, hier der Link, hier der Link dorthin, ja? Und das machen halt im Prinzip alle Link-Building-Agenturen so. Und genau diese Excel-Sheets kann man natürlich auch zusammen aggregieren und raufladen als zur Überprüfung, ja. Das heißt nur zur Überprüfung bei einer Penalty, ne? Mhm. Weil manchmal sind halt die Links auf irgendwelchen ganz schlechten Seiten. Und das ist jetzt bei irgendwelchen, das ist vor allem der Fall dann, und das wird auch immer vergessen bei irgendwelchen Spam-Tools, ne? Wenn man so eine Scrapebox oder so ein X-Rumor laufen lässt, kommen da auch immer fette Reports raus, wo irgendwo auf einer Unterseite von irgendeinem Forum, das seit 5 Jahren nicht mehr betreut wird, ein Link reingespammt wurde, ne? Naja, die findet selbst Google nicht immer, ja. Aber wenn sie es gefunden haben, dann sollte man es also zumindest disavowen, ja. Entfernen kann man die Links eh nicht mehr, ne?
Ja, das ist wohl wahr.
und das ist also, das sind eigentlich die Linkdatenquellen, die wirklich auf irgendwelchen alten Backups oder auf irgendeinem Unterverzeichnis von einer Agentur noch liegen, ja, die man für solche Analysen natürlich auch hinzuziehen kann, ja. Und das ist eigentlich dieses erste ganz wesentliche Prinzip, ja, bei den Linker-Search-Tools, dass du nimmst, was du kriegen kannst.
Aber ihr müsst dann nachher trotzdem die ganzen Links dann auch erstmal validieren, ob die überhaupt noch da sind, oder? Ich meine, also das wissen wir ja auch, also gerade bei, wenn man jetzt den Nicht-Fresh-Index von Majestics bekommt man ja doch eine riesengroße Anzahl an Müll.
Richtig, ja. Das ist nämlich das Nächste. Es war zum Beispiel so, dass also Seomoss war da immer mein Favorite. Die haben teilweise 3 Monate lang nicht refreshed. Jetzt haben sie ja, glaube ich, einmal im Monat einen Index-Refresh oder so. Aber auf Daten, die 3 Monate alt sind, überhaupt mal draufzuschauen, ist ja schon eine Strafe. Also wenn ich das mache, tut's mir leid um meine Zeit. Wenn ich einen Mitarbeiter hinsetze, tut's mir leid, dass ich den für was bezahle, der klickt dann da drauf und findet den Link nicht. Und gerade bei diesen Fällen sucht ja dann der Mitarbeiter vielleicht noch minutenlang auf der Seite rum. Wo ist denn jetzt der Link? Und dann im Source und dann hier und ich finde den Link nicht, ja. Und deswegen ist dieses zweite Prinzip eigentlich, den ganzen Input komplett zu recrawlen, ja. Und das kann natürlich dauern, ja. Da sind wir inzwischen schneller, als manchen Webmastern lieb war. Das haben wir dann wieder zurückdrehen müssen, unsere Skalierung und ein paar Spezialregeln, also so Crawling-Ausfälle wollen wir natürlich nicht haben. mit 2000 Requests pro Sekunde irgendwo hinhämmern.
Ja.
Also auf dieselbe Domain zumindest.
Genau.
Aber ja, das ist das Zweite, was halt ganz entscheidend ist, weil wenn so ein Report, also es gibt dann schon noch so Quick-Reports, die ja so auf einen statischen Index von circa 24 Stunden Alter zugreifen, die sind schon irgendwie geiler, ne? Für schnell mal schauen. Aber das eigentliche Prinzip war, alles zu validieren und sicherzustellen, dass das, was ich mir anschaue, auch wirklich so ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich mir es anschaue und nicht ein oder zwei oder drei Monate veraltet. Ne? Und deswegen geht das natürlich, ne, dass man solche auch uralt Reports von 2007, Link-Building-Report von 2005 reinlädt, sozusagen um das weiter anzureichern, diese Gesamtdatenmenge, die da analysiert wird. Ne?
Ja. Ja, nee, also das ist absolut, absolut wichtig. Spannend finde ich jetzt aber auch, dass du gesagt hast, dass ihr jetzt Linkbuilding nicht mehr aktiv anbietet. Was ich ja durchaus verstehen kann, weil das Geschäftsmodell zwischen einer Agenturleistung und dem Toolbetrieb laufen ja nicht ganz gleich. Also sind ja eher gesagt diametral gegeneinander.
Ja.
Bei dem einen skaliere ich halt über meine Mitarbeiter, bei dem anderen skaliere ich über meine Kunden, sozusagen.
Richtig, ja. Das ist schon mal im Businessmodell eine komplett andere Herangehensweise. Und ja, es gab ein oder zwei Leute, die da immer gemeint haben, der Camper, der schaut dann da in meine Links rein und der baut die dann nach und so. Die haben also so einen Interessenskonflikt, was die Privacy angeht, befürchtet. Ja, ich habe nie einen einzigen Report anschauen können, außer ich musste, weil da irgendein Fehler drin war. Ja, weil wir Artikel dazu hatten. Aber in Wirklichkeit ist einfach so, dass wir keine Zeit mehr dafür haben. Ja, wir sitzen da mit Hunderten von Tickets in der Woche, wo wir den Kunden betreuen, wo wir Pre-Sale-Support machen oder einfach nur Hilfeleistung geben bei der Arbeit. Ja. Und dieses ganze Know-how, das wir da haben, das ist im Support besser aufgehoben, ja, als im Anbieten von Linkbuilding. Ja. Das ist also sozusagen, ist auch fürs Team leichter, weil jetzt alle an einem Strang ziehen. Ne? Früher waren wir immer wie zwei Firmen eigentlich. Ne?
Ja, genau.
Auch so zwei Büros und das war auch wirklich so räumlich getrennt. Und das ist, wenn man das zusammenführen kann, ist das eigentlich schön. Ja?
Das stimmt.
Und ja, deswegen habe ich mich dann dazu also entschlossen und den Teil, den wir da also an Umsatz nicht mehr gemacht haben, also hat mich einige Monate Überlegungszeit gekostet, aber das haben wir natürlich jetzt wieder aufgeholt, ja, durch den Fokus auf die Tools und das ist gut so und ja, bestätigt eigentlich meine Entscheidung. Fühlt sich jetzt auch weniger zerrissen an in der Firma.
Ja, das, also gerade wenn man das natürlich leitet, ist es nicht so einfach sonst, das stimmt. Fühlt sich auch immer einen Teil dann benachteiligt und so.
Ja, richtig, ja.
Hier ist er weniger als da.
Genau, richtig.
Genau, nee, also kann ich durchaus verstehen. Nee, coole Sache. Dann würde ich sagen, haben wir dich jetzt, glaube ich, hinreichend gut vorgestellt. Hab auch ein paar neue Sachen gelernt, weil das ja gar nicht mehr aktiv anbietet, ist mir komplett irgendwie, ist mir gar nicht aufgefallen.
Ach so. Ich bin immer so, schreib dann gleich ein paar Tweets und ein paar E-Mails. Ich war der Meinung, ich habe das ausreichend kommuniziert.
Interessant, ja. Ja, das Problem ist, seitdem man ja bei der Telekom nicht einmal bezahlt wird, dass man 8 Stunden lang auf Facebook surft, weil eh keiner was machen möchte. Weißt du? Fehlt einem irgendwie die Zeit, den ganzen Kram zu lesen, der so einem reingeht. Jetzt. Also, das ist auch einer der Gründe, warum ich lustigerweise sehr froh bin, diese Show zu machen. Das zwingt mich wenigstens einmal im Monat durch meinen Feed wieder zu gehen, sonst würde ich wahrscheinlich noch weniger mitbekommen.
Ja.
Das ist halt so eine schon angenehme Geschichte, genau. Wir wollen uns ja nachher noch ausführlich mit den Link Research Tools beschäftigen. Das wollen wir aber erstmal kurz gucken, was in den letzten 4 Wochen so Schönes passiert ist. Da habe ich zum einen einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar, ich war bei den Kollegen vom Marketing gewesen, die ja ihre interne Marketing-Akademie für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter immer machen. Und ich durfte netterweise einen schönen Vortrag über Google News machen, den ich dann auch nochmal, beziehungsweise die Kollegen vom Marketing entsprechend verbloggt haben in Form eines Interviews. Den Link hänge ich einfach in die Shownotes. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Und an der Stelle nochmal Dank für die Einladung. War wirklich ein schöner und angenehmer Tag bei den Kollegen. Dann, was haben wir gewesen? Es gibt mal wieder Ranking-Faktoren. Und diesmal von Moss kommt ja auch eigentlich jedes Mal raus. Ich persönlich muss sagen, langsam finde ich das alles ein bisschen anstrengend. Es kommt ja fast monatlich die Ranking-Faktoren für ein Jahr raus, immer von einem anderen, der sie publiziert. Mhm. Ich ist schön zu sehen, dass die Diskussionen darüber mittlerweile ein bisschen nachlassen, weil ich glaube, ich langsam sich durchsetzt, dass dieser ganze Korrelationskram halt einfach nicht so ganz so ist, dass man das einfach so runterlesen kann. Und dann kommt dann ein zweites Thema einfach hinzu, warum ich da immer sehr kritisch gegenüberstehe, ist, es sind ja gesamtstatistische Daten über alles. Das ist immer sehr schön und nur das nivelliert ja alle Probleme. Und ich meine, du weißt es ja, beim Link-Building sagst du es ja zu Recht ständig selber und deine Tools ja auch, dass natürlich immer die Situation innerhalb meines Wettbewerbs die ist, die eigentlich relevant ist. Alles andere ist dann eher was für, was ich was, pseudowissenschaftliche Fernsehsendung wie Galileo oder so.
Ja,
aber damit
kann
man nicht offiziell arbeiten.
Das habe ich den Jungs vor 2 Jahren schon gemacht. Ich bin ja selber auf diesem Panel da, ne? Also ich bin jetzt gerade verwirrt, weil du sagst Korrelation. Das funktioniert, diese Studie ist ja gar keine Korrelationsstudie, sondern da kriegst du einen Fragebogen mit 800 Fragen. Findest du, dass was ist wichtig für das Ranking einer Seite, Page Authority oder Social Signals oder, und dann musst du das alles bewerten.
Genau, der hat ja beides. Er hat ja sowohl Korrelation von Sachen, die sie sehen, als auch die Bewertung von den...
Ach so.
Das ist mittlerweile beides irgendwie in seinem, zumindest in dem Post ist beides...
Ich sehe den gerade. Ne? Ja, aber ich habe den, vor 2 Jahren hat das der andere Kollege da noch gemacht von wie heißen die jetzt, die SEO-Moss-Freunde da, die Distilled.
Distilled, ja.
Ich habe das denen damals schon gesagt. Die Regeln, da waren auch so Fragen, so wie viel Prozent No-Follow-Links sind natürlich, und das hat natürlich bei mir offene Türen eingerennt, weil das halt in jeder Nische, in jeder Sprache, in jedem, teilweise pro Keyword, dann auch unterschiedlich ist, was so natürlich ist. Also gerade Finanzbranche ist da ganz heftig unterschiedlich oder auch in der Mobilfunkbranche ganz unterschiedlich, je nach Unterbereich. Ne? Und das ist das, was ja auch eigentlich meiner Meinung nach eine der größten Fehler oder eine der größten Risiken ist von Leuten, die da solche Blogs lesen. Die nehmen das dann für bare Münze und sagen, okay, da stand, ich muss jetzt 22% von dem und 17% von dem machen und das mache ich jetzt einfach. Ja, da war genau die Anleitung, das mache ich jetzt und damit werde ich Erfolg haben. Und in Wirklichkeit ist aber genau das ziemlich sicher, gerade jetzt in Zeiten vom Google Penguin, der Weg zum Absturz. Ja. Und das sieht man auch immer wieder bei diesen Deep Dives, die wir da machen, diese Analysen, dass da teilweise ganz schwachsinnige sozusagen Herangehensweisen waren. Also die ich jetzt da gibt es sicher ganz viele verschiedene Gründe dafür, aber es geht meiner Meinung nach zurück auf so Binsenweisheiten, die halt, ja, so Post hat nur 2000 Wörter, da kann man auch viel schreiben, aber man kann es auch nur wieder verallgemeinern, ja, verallgemeinern über alle Branchen. Und das ist was vielleicht noch 2005 okay war, ja, funktioniert hat, aber so fancy wie Google inzwischen ist,
das eben. Und wie gesagt, dann hat natürlich das Thema, dass solche Schwankungen, die ist ja auch Google-Suchanfragen immer, also ist es jetzt QDF oder nicht, dann sieht schon mal die ganze Ranking anders aus, etc. Das heißt, die sind ja auch sehr volatil, wie die Ranking-Faktoren anwenden, je nach Situation und Kontext. Ist es gerade ein News-Thema, ist es gerade keins, etc. pp. Also das fliegt ja alles auch mit ein. Das heißt, es ist nicht mehr so ganz so trivial, dass man das einfach über alles sozusagen sagen kann. Und grundgenommen bleibt einem nur dies zu sagen, mach deinen Job auf allen Feldern möglichst gut.
Ja, richtig, ja. Mit möglichst viel Vorinformation oder Voranalyse. Und das ist ja das, was wir bei der Konkurrenzanalyse dann auch eigentlich seit Jahren predigen schon, ja.
Ja. Genau. Und dann halt auch solche Ableitungen zu sagen, aha, wenn das entsprechend wichtig ist, muss ich das unbedingt machen. Also man kann, jeder, der SEO macht, weiß, man kann ein oder zwei Patzer irgendwie ausgleichen durch andere Sachen. Gerade auf der On-Site-Geschichte, wenn irgendetwas mit einem System so gar nicht geht oder unendlich teuer wird, dann findet man schon immer irgendwie auch ein Workaround.
Ja, ja.
Das ist dann zwar nicht ganz ideal, aber steht dann wenigstens noch im Verhältnis zu den aufgetretenen Kosten. Also auch das, deswegen, es ist immer wirklich spaßig, es hat sowas wirklich für mich sowas wie Peter Moosleiters lustiges Magazin über die Wissenschaften halt. Also es ist wirklich angenehm zu lesen, aber wirklich helfen tut es einem nicht.
Aha. Stimmt, ja. Ja, aber es bringt viele Links, bringt viele Tweets und natürlich jede Menge interessierte Leser auf die Seiten. Ne? Das muss man wohlwollend anerkennen, ne? Dass das eigentlich eine SEO-Maßnahme an sich ist. Ne?
Das stimmt.
Mal schauen, wie viele Links der Ranking Factors 2013 schon hat. lasse ich mal so nebenbei mein QBL laufen.
Genau. Nee, sind ja auch optisch immer schön gemacht. Ist ja auch, wenn die Kollegen von Searchmetrics das machen, auch schön gemacht. Also ist auch alles überhaupt kein Thema. Aber, und das finde ich ja schon eine Überleitung zum nächsten Blogpost, und zwar von Julian.
2073 Links haben die.
Das ist aber nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, ja. Das ist doch gerade erst rausgekommen. 2013 war das, ne?
Ja.
Wow. Ja.
Tja, so sieht's da aus, gell?
Das ist das echte Geheimnis dahinter, ne?
Ja. Genau. So, Julian hat ja einen schönen Posting gemacht mit 20 Do's and Don'ts für SEO-Newbies. Und da könnte man schon fast auch das eigentliche Problem von diesen Ranking-Studien mit reinnehmen. Die natürlich auch viele Leute lesen, die halt eben nicht so viel, die jetzt nicht Fachpersonen sind. Bei 2000 Links werden es auch einige gelesen haben, die eher ein gesundes Halbwissen oder auch ein ungesundes gar nicht Wissen haben, aber dann halt genau mit solchen Anforderungen loslaufen und das dann halt auch irgendwo einbriefen und genauso haben wollen. Und das ist dann natürlich, ja, kann funktionieren, muss halt bloß nicht.
Genau.
Und da hat er, und ich weiß nicht, ob du den gelesen hast von Julian, der hat dann wirklich ein paar schöne Sachen reingeschrieben, was man halt nicht machen sollte, wenn man anfängt mit SEO. Und eins und zwei, finde ich, zeigen auch schon das Dilemma, warum das Anfangen mit SEO auch so schwer ist, er sagt, erstes Don't ist Linkbuilding betreiben, ohne zu wissen, wie es geht. Und zweitens ist ein Linkbuilder beauftragen, ohne zu wissen, was man genau will. So, das heißt aber auch schon, ich muss sehr viel wissen, bevor ich überhaupt einfangen kann, weil ich kann soll es selber nicht machen, wenn ich nicht weiß, wie es geht. Und ich kann niemanden beauftragen, wenn ich nicht weiß, wie es geht, weil ich halt dann die Qualität nicht feststellen kann. Ja. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, wie man das Leute haben, wenn sie versuchen, in das Thema reinzukommen, dass man auch erst ein gewisses Level erreichen muss, bevor man überhaupt risikobefreit arbeiten kann, wenn man irgendwelche Ziele erreichen möchte. Ansonsten kann man risikofrei und zielbefreit arbeiten. Das ist dann aber auch Zeitverschwendung.
Ja, stimmt. Ja.
Also, es ist halt, das ist schon ein gewisses Dilemma in dieser Branche an sich. Wie sind so deine Erfahrungen eigentlich, wenn du mit Leuten zu tun hast, die neu auf so ein Thema kommen? Du hast ja auch mit Konferenzen und euren ganzen Schulungsangeboten ja doch wahrscheinlich auch mal mit dem einen oder anderen kompletten Anfänger zu tun.
Ja, im Prinzip sind das eigentlich die, also da ist eigentlich immer so gewesen, dass ich versucht habe, den Leuten, auch den potenziellen Kunden klar zu machen, und das macht er Julian ja auch wunderbar da, zu sagen, das ist der teuerste und aufwendigste Bereich. Das reflektiert dann auf den Anbieter natürlich, ja, aber ich habe mit ganz großen Firmen so Gespräche gehabt, mit Marketingverantwortlichen, der konnte man nicht mal sagen, was ein Besuch auf seiner Webseite wert ist. Er hat überhaupt kein Prinzip, kein Konzept von diesem ganzen Online-Marketing-Controlling schon gehabt, also nicht mal vom AdWords, da waren auch nur irgendwelche Hausnummern im Budget drin, kein Tracking. Und dann, wenn man nicht mal das hat, in der heutigen Zeit mit Linkbuilding anfangen, ist halt, das kann nicht gut gehen, ja. Und das Problem ist, wenn man aber dann das sozusagen anbietet, dass man es gescheit macht, ja, und man dort nicht über die Referenzen oder einfach den Eindruck überzeugt, dann wird man einfach als Wucherer sozusagen abgelehnt, und dann kriegt der Billigere den Auftrag. Bis zu dem anderen Extrem, das der Julian da nennt, nämlich kauft diverse Linkpakete bei eBay oder Fiverr. Ne, wenn ich für 5 Dollar 20 Links kriege, ja, warum soll ich dafür irgendwie für wem anderen 5000 Euro dafür zahlen? Ne? Dann nehme ich doch die billigen und schau mal, was passiert. Und das war ja jetzt jahrelang auch völlig wurscht. Die Leute haben auch jahrelang richtig Blödsinn machen können, weil es eben nicht negativ gewirkt haben. Und jetzt wirken die Links aber negativ. Und das hat sich aber noch nicht zu allen rumgesprochen. Wenn man da liest, Webmaster Forum von Google, was die Leute da teilweise für Blödsinn reinschreiben, ja, wo ganz offensichtlich erkennbar ist, dass sie das noch gar nicht mitbekommen haben, dass seit 1,5 Jahren eigentlich Links auch negativ wirken können, dann, ja, das führt mich eigentlich dann zu der Erkenntnis. Und das wird auch noch Jahre dauern, ja, Jahre. Weil wir gerade vorher Moss eben waren, du findest auf der Moss-Seite immer noch die Post von 2007, wo Directory-Links empfohlen werden. Kriegst du gar, wenn du einen Moz-Account kaufst, kriegst du noch dazu die Liste der 500 Link Directories, wo du gratis submitten kannst. Das ist noch so ein Bonus sozusagen. Ne?
Das ist, ja, kann man machen.
Ja, naja, sollte man aber eigentlich nicht.
Nee, eigentlich nicht.
Dieser Hinweis, wie bei Dave Naylors Blog zum Beispiel, wo drüber steht, ja, Achtung, dieser Post ist jetzt 7 Jahre alt und vielleicht ist diese Empfehlung nicht mehr ganz aktuell. Das gehört gerade bei so einer Authority wie bei Moz eigentlich oben drüber, ne?
Und eigentlich schon, ja.
Das Internet vergisst nicht und das heißt, es wird auch immer wieder Leute geben, die auf diese alten Posts stoßen und wenn ihr das dann unreflektiert und teilweise ist ja, steht ja auch gar kein Datum dabei, ja, auf manchen Seiten, dann einfach anwenden, naja, dann passiert genau das, ja. Aber ich glaube halt, diejenigen, die glauben, mit Abkürzungen und irgendwelchen Schnurreraktionen vorwärts zu kommen, generell in der Branche, im Internet, die werden nicht aussterben. Ja. Das ist, glaube ich, auch in den Menschen irgendwie so eingebaut. Ja. Da muss man sich halt ein paar Mal die Finger verbrennen. Ja. Blöd ist nur, wenn man das dann mit irgendeinem großen Brand macht. Ne? Also wenn man halt zufällig, keine Ahnung, weil man der Schwager vom Bruder, vom Stiefvater des CEOs ist, da den Mega-Brand zufällig Marketingleiterposition hat und dann solche Maßnahmen ergreift, wenn man da gar keinen Bezug dazu hat, das ist dann halt, ja, grob fahrlässig oder fahrlässig. Da würden sich die Gerichte dann wohl streiten, aber das sehe ich schon kommen. Gerade in den USA, ne? Wo ja jeder jeden verklagt.
Ja, das stimmt. Aber das ist halt das Problem. Also das mit dem alten Post ist natürlich noch ein Problem, das kenne ich umgedreht, dass man gerade auch oft das Thema hatte, dass man irgendetwas haben wollte und seinen Anforderungen schreibt und irgendwie versucht, das bei der Technik durchzukommen und dann kommt irgendeiner zurück und sagt, ich habe mal recherchiert, das, was du schreibst, braucht man gar nicht, hier steht das ja in dem Post. Und dann sagt, ja, der ist aber halt auch 5 Jahre alt, mein Freund. Also das ist definitiv eine sehr nervige Geschichte.
Ja. Aber das sind zuerst, also das sind die Leute melden sich dann erst, ne, nachdem man eigentlich als Anbieter oder jetzt als Inhouse-Experte vielleicht dort sich die Arbeit gemacht hat. Ne. Ich habe das sozusagen auch sozusagen als Anbieter kennengelernt. Da hieß es, wir müssen das alles outsourcen, weil bei uns gibt es niemanden, der das wirklich kann. Ne? Und kaum hat man dann aber ein Angebot, dann kamen die plötzlich aus ihren Löchern und haben solche 2007er Posts auch rausgegraben und da gibt es doch 100 Links für 50 Euro und bla bla bla.
Ja. Wobei man sich damals schon, also das ist auch eine der, gerade auf der Seite von manchen Unternehmen, das Thema, das, also wo ich dann auch immer ganz gerne sage, Kinder, wenn es ein Marketingkanal ist, dann muss da halt auch ein Budget hinten dran sein. Also, dass der einzelne Klick nichts kostet, heißt nur, dass ich halt keine variablen Kosten in dem Kanal habe. Das ist ein fixkostengetriebener Kanal, aber der braucht seine Budgets, die brauche ich auf der technischen Seite, auf der Content-Seite, auf der Link-Marketing, ansonsten funktioniert es einfach nicht, weil es ist halt ein Marketingkanal und kein ich kaufe keine Kaugummis.
Ja, aber das setzt schon mal voraus, dass der Marketingleiter den Unterschied zwischen Fixkosten und variablen Kosten kennt. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist nicht so einfach, ja.
Das ist ja Basics auf BWL, aber auch schon ein paar so interessante Überraschungen gehabt in manchen Gesprächen. Ne?
Genau. Naja, ansonsten, was hat er hier noch Schönes? Auch ganz wichtig, ist ja das unser Gespräch gerade überhaupt gewesen. Ausgelernt haben gibt's nicht und auf eigener Meinung beharren ist auch immer dämlich. Am Ende muss man sich manchmal auch eingestehen, dass sich etwas geändert hat oder anders besser funktioniert. Ist mir auch schon mehr als einmal passiert. Mhm. Am Ende gewinnen immer noch die Daten vor der eigenen Meinung, ist halt so.
Ja.
Genau. Ansonsten, wie gesagt, hat er noch viele andere Sachen, kann man sich einfach mal anschauen. Ist wirklich sehr schön und lohnt sich auf jeden Fall mal durchzulesen. Das macht er immer so ganz schön. Ist ja auch ein ordentlicher Linkbait mit seinen 20 Do's und Don'ts, weiß man ja auch. Wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie der von SEOMOS, da ist seine Reichweite etwas kleiner. Ja. Aber wird sicherlich auch ganz gut funktioniert haben. Dann gab es bei SEM Deutschland eine schöne Studie, Social Media Marketing Shop Studie zu der Auslesung von im E-Commerce-Bereich. Und da kamen ein paar interessante Sachen raus. Also basiert gut das Ganze auf den Daten von Searchmetrics. Und haben die jetzt auch schon, glaube ich, zum dritten Mal gemacht und da kamen ein paar schöne Sachen raus, zum Beispiel, dass die Universal solche Ergebnisse bei Branchen wie Möbeln mit 12% der Traffic und der Heimwerker mit 9, Medien mit 7, Büroausstattung mit 20% und Tiernahrung mit 8% eine überdurchschnittliche Rolle spielen, weil sonst jetzt eher 4% an Traffic, die bringen, wobei mich jetzt Büroausstattung schon etwas überrascht, muss ich mal überlegen, warum das so sein könnte. Ansonsten haben die festgestellt einen leichten Rückgang im Universal Traffic in Summe, weil natürlich Google Shopping jetzt nicht mehr kostenlos ist, wobei mir die PLAs, also die Product Listing Ads, eh besser gefallen, weil seitdem ist halt die Qualität von Google Shopping einfach besser. Dass die Bildersuche deutlich an Bedeutung gewonnen hat mit plus 59%. Dass von den 14 untersuchten Shops, 14 der untersuchten Shops weisen halt pinguinrelevante Sichtbarkeitsverluste auf, was ja auch nicht so ganz uninteressant war. Kleine Kritik bei mir dann, weil ich mir die ganze Studie nochmal durchgelesen habe. Die Telekom.de ist natürlich kein Elektronikshop, auch wenn das irgendeiner mal so angibt. Das ist, man kann da zwar Handys kaufen, aber das ist nicht der Hauptsinn der Seite. Und der T-Online-Shop wurde eingestellt, also den gibt's gar nicht mehr. Netterweise haben die aber, und das haben sie sehr ordentlich gemacht, ein bisschen erklärt, wie sie statistisch die ganzen Daten erhoben haben, gerade im Vorwort. Und da sollte halt gucken, dass dieser natürlich, der Online-Shop da nicht mehr da ist von Sichtbarkeit, was ich was 14 auf 0 ist, sollte das natürlich durch ihre statistischen Methoden einfach bei den Durchschnittswerten eliminiert worden sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man sich die Rechnung nochmal anschauen, aber es sieht ziemlich valide aus. Bisschen irritieren tun mich die Traffic-Werte, die angegeben werden sind, weil da weiß nicht, wo sie herkommen. Alles andere ist relativ gut, aber nicht desto trotz eine interessante Studie, gerade wenn man mal so Zahlen braucht, die ja immer unsinnigerweise mal gefragt werden, wie sieht's denn überhaupt aus, hat man da wenigstens mal was in der Hand und kann so eine Frage kurz auf schnell beantworten, auch wenn es einen, wie gesagt, nicht wahnsinnig weiterbringt. Mhm. Hast du die mal angeschaut?
Nee.
Nicht?
Nee. Leider nicht, leider nicht. Ich habe gerade nachdenken müssen, wir waren da sogar voriges Jahr, haben die Linke Search Tools da was mitgeliefert, aber das ist ja schon wieder die Studie von 2013.
Ja.
Also, nein.
Ich ja, die Jahre vergehen einfach zu schnell.
Das schockiert mich gerade, ja. Also ich
genau. Sehe
bei meiner Tochter irgendwie, wie die Zeit verfliegt.
Ja, da sieht man es erst recht.
Ja.
Genau. Dann einen super spannenden Post vom Stefan Zisch. Trust Agents, der sich mit einer sehr schönen Sache beschäftigt, ich persönlich muss ich sagen, und zwar mit Methoden der Bibliometrie. Jetzt wird sich natürlich jeder fragen, what the fuck ist denn jetzt Bibliometrie? Aber das ist die sozusagen die Lehre der quantitativen Auswertung von Sachen, die halt in Bibliotheken sind. Also wer schreibt etwas wie oft, aber auch wer wird wie häufig zitiert. Also und da sind wir ja dann wieder sehr nah bei dem Link-Thema dran, im Grunde genommen als Äquivalent. Und da hat er ein, zwei Methoden rausgenommen und auch mal sehr schön gezeigt, wie es ist, und da hat sich mit der Frage beschäftigt, werden Links eigentlich besser, wenn sie älter werden? Und in der Bibliometrie geht man eher davon aus, dass die neueren Sachen, also die Benennung in den letzten X Monaten von relevant sind, um zu wissen, ob ein Werk eigentlich noch aktuell relevant ist, ja. Und nicht die absolute Art der Referenzierung über die Zeit, seitdem es da ist.
Ja.
Und das hat er da jetzt halt mal so in den Raum gestellt, und ist natürlich jetzt eine schöne Frage, wie du das siehst. Ich nehme an, auch irgendwie diese Standardaussage, alte Links sind besser, kennt man ja.
Nein,
das die ist, immer so mal so einfach immer rein rausgeplubbert wird, ohne drüber nachzudenken.
Nein, das mit den alten Links, das würde ich also auf jeden Fall relativieren. Ja. Es ist nämlich, also ich glaube, dass Google wahrscheinlich bis zu einem gewissen Punkt ganz einfach, je älter der Link, umso besser gemacht hat, aber allein schon aus der ganzen Pinguin-Kiste, mussten es da irgendwie die Link-Frischheit auch mit rein. Also das alte Modell war meiner Meinung nach so, dass ein Link erstmal seine Wirkung von 0 auf 100 entfachen musste und dann, und das waren eben 1 bis 6 Monate. Ja? Mhm. Und das funktioniert, also das ist aber eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man braucht, wenn man irgendwelche Social-Signale oder irgendwelche aktuellen Verlinkungen eigentlich auswerten will, um Trends für News oder irgendwie auch für Social-Bereich generieren will. Und das andere Ding ist natürlich, die Links, die verlieren eigentlich ihre Relevanz über die Zeit, meiner Meinung nach heute, weil es ja so ist, dass du, wenn du stabiles Linkwachstum hast, also die ganzen gut rankenden Seiten haben stabiles Linkwachstum, ja. Das bedeutet immer die konstante oder eine halbwegs in derselben Größenordnung befindliche Anzahl an neuen Links. Da geht es mal rauf, da geht es mal runter, ja. Aber da ist erkennbar, dass Linkwachstum da ist. Das kennzeichnet so ganz grob gesagt eine gesunde Seite. Ja. Wenn das nicht so ist, ja, sprich, wenn das zum Beispiel runtergeht, dass da keine neuen Links dazukommen, dann ist das ein Zeichen, dass mit der Seite was nicht stimmt, ja. Kann natürlich sein, dass die auch einfach richtig grottenschlecht ist und da irgendein Politiker gehört hat, der gestorben ist, ja, und das eigentlich niemand mehr interessiert. Aber meistens, also in 99% der Fälle sind das halt irgendwelche expired Domains, die noch dieses alte Link-Ding, den alten Link-Graphen drauf haben, deswegen auch noch irgendeinen PageRank anzeigen. Aber mit dieser, ich mache jetzt schnell ein WordPress, um Links zu verkaufen, Taktik, das geht halt, 2006 war das noch lustig, aber im Jahr 2013 ist das halt am absolut sterbenden Ast. Und das ist die Art und Weise, wie zum Beispiel im Pinguin 1 noch, April 2012, ein Riesen-Link-Netzwerk, das ILN-Link-Netzwerk auch ganz einfach abgestraft werden konnte. Also abgesehen davon, dass der bei den Domains oft, also wirklich Dutzende Male dieselben Eigentümer dahinter standen, also no go, wenn man Link-Netzwerk bauen will, ja, und auf gleichen IPs gehostet waren, haben die alle eines gemeinsam gehabt. Das waren, ich glaube, 1800 Domains oder so. Die haben alle so einen negativen Linkwachstum gehabt. Sprich, keine frischen Links und teilweise null Linkwachstum. Ja, klar, weil hat ja noch was angezeigt am PageRank und das war in dem Netzwerk drin und da hat sich auch keiner drum bemüht, irgendwie Links hinzubauen zu diesen ganzen spammigen Blogposts. Ne? Und darum glaube ich nämlich, ja, ist es für Google eigentlich fast essentiell, die Frischheit der Links, ja, auch mit einzubeziehen und die alten Links eben nicht mehr wirken zu lassen. Ich habe das natürlich alles früher selber gemacht, was ich da gerade kritisiere, und die und sei es nur für eigene Testprojekte, aber die Sache ist die, zu irgendeinem Zeitpunkt musste ich dann auch mit irgendwelchen und sei es spammigen Links, ja, dieses Linkwachstum künstlich mal simulieren und aufrechterhalten, finde ich, so Affiliate-Projekten. Ja. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann ist das Ding halt abgeschmiert. Und das ist genau das, was früher, also 2006, 2007 noch nicht so war. Deswegen glaube ich, dass da Google einfach smarter geworden ist oder sozusagen dieses Kriterium einfach stärker gewichtet. Ja. Das finde ich interessant eigentlich, den Vergleich mit der Bibliografie, weil eigentlich, ja, was interessiert es mich, was die Leute vor 100 Jahren zu Marx gedacht haben? Interessiert mich vielleicht auch, aber interessant sind eigentlich die aktuellen Referenzen. Ne?
Genau, also es ist wirklich eine spannende Geschichte, aber und vor allem die Beobachtung, ich meine, ich habe ja eh nicht so viel Zeit irgendwie, ich war ja nie großartig im Affiliate-Bereich unterwegs, aber so ein bisschen Kleinkram hat man immer irgendwie rumfliegen und früher hat man ja wirklich das Ding hingesetzt, Landingpage drauf, ein paar Links organisiert, dann konntest du es einfach liegen lassen und es war halt da geblieben und es ist halt jetzt einfach nicht mehr so.
Richtig, ja, genau, ja.
Richtig. Dann sind die halt einfach weg irgendwann. Also und zwar ohne Penalty, sondern einfach, weil die raus, also sozusagen wirklich rausaltern quasi.
Rausaltern, ja, genau, ja. Ich glaube, das ist das richtige Wort, rausaltern, ja. Wobei das natürlich noch ganz stark, glaube ich, davon abhängt, sozusagen, welcher Link, also welche Seite zu welcher Seite, ne? Link ist ja immer Verbindung von A nach B und der Trust von den beiden und die Stärke von den beiden und das Thema und das da haben wir gleich wieder mal 50 Variablen, die das da beeinflussen. Also ich traue mich da jetzt auch nicht zu sagen, wie lang ein Link zum Beispiel wirkt, ja.
Ja klar, nee, das, ich denke mir auch, wenn der auf einer Startseite ist, was anderes, aber wir haben ja natürliches, also gerade heutzutage, wo ja viele sagen, mach doch Links aus dem Content heraus, was wir ja alle als mal richtig bezeichnen würden.
Ja.
Wenn sie dann nicht hart Anchor-Text und aber nur billigen Dingern drauf sind, also ich meine, da kann man auch viel, aber grundsätzlich ein Link aus dem Text heraus wirkt jetzt besser, als wenn da irgendeiner rechten oder linken Spalte mit 1000 anderen Links steht. Also in der Regel.
In der Regel, aber ich sehe immer wieder Beispiele, wo selbst das von Google noch als schlechter Link tituliert wird. Und da gibt es ein paar interessante Fälle, wo ich mir selber schon sehr schwer tue, zu erkennen, warum Google jetzt da eigentlich ein Problem damit hat. Ne? Da haben ja ein paar interessante Analysen laufen im Moment.
Nee, also okay, dann gehen wir mal davon aus, der Link ist gewollt gesetzt. Also, ja. Also er ist jetzt nicht gekauft.
Ja, ja,
genau. Ist kein gekauftes Posting, sondern er ist gewollt gesetzt. Dann funktioniert er in der Regel aus dem Text heraus besser als aus der rechten oder linken Spalte. Ja. Dass man natürlich da viel Schwachsinn machen kann, ist eine andere Geschichte. Also da bin ich auch hundertprozentig bei dir. Ich weiß nur, dass wir bei uns zum Beispiel die Verlinkung von den Schlagwortseiten damals bei der T-Online irgendwann auch dazu gebracht haben, dass die Redaktion aus dem Text direkt auf die Schlagwortseiten gelinkt haben. Es hat denen extrem gut getan im Ranking, weil die einfachen Links einfach nur der rechten Spalte, die waren einfach nicht so stark wie die direkt aus dem Text. Also es hat wirklich einen ziemlich großen Boost nochmal gezeigt. Ja. Allerdings war das auch wirklich handgesetzte Links, also nicht automatisch immer, wenn das Wort vorkommt. Sondern handgesetzte Links immer mit so einer kleinen Textpassage auch, also jetzt nicht immer nur das Einzelwort, sondern immer ein bisschen unterschiedlich. Und auch dann, wenn der Redakteur es für sinnvoll erachtet hat. Also nicht ganz am Anfang gleich, wo der Nutzer noch im Artikel ist, warum soll er dann weggehen, macht auch wenig Sinn, sondern da, wo es halt einfach auch vom Kontext her gepasst hat. Aber die haben wirklich gut funktioniert, das hat wirklich einen ziemlichen Boost gegeben. Aber wenn ich jetzt natürlich so meine Links irgendwie aufbaue, weil ich halt zum Beispiel hier den schönen Artikel jetzt vom Julian nehme. So, das finde ich, haben wir gerade drüber gesprochen, das heißt, er kommt hier in die Shownotes rein, er wird verlinkt. Aber im halben Jahr ist die Shownotes immer schief. Dann ist halt die Seite, auf der der Link drauf ist, einfach innerhalb der Website Radio for SEO nach hinten gealtert und damit im internen Linkgraph schwächer. Dann wird, selbst wenn der Link nicht abgewertet wird, über Zeit der Link trotzdem schwächer, weil die Seite einfach schwächer geworden ist, auf der er ist, weil die halt einfach durch sich ins Archiv gealtert ist. Das betrifft eine Bildzeitung, die einen Link auf mich setzt über einen Artikel, genauso wie ein Spiegel, der einen Artikel-Link auf mich setzt, weil die altern halt in ihre Archive rein. Da halt noch viel schneller als jetzt auf Radio for SEO.
Ja, genau, ja.
Das muss man da halt einfach mal einfach mit. Das heißt, ich habe sozusagen eine natürliche Linkalterung aufgrund der Systematiken des Artikellinks halt in Archive reinwandern im Laufe der Zeit. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich jetzt. jetzt hätte ich ein Whiteboard gebraucht. Naja, egal. Ja,
Mach mal einfach weiter.
Genau. Das nächste, was wir haben, ist auch sehr schön, hat Eisi geschrieben, und zwar Bezug nehmend auf einen schönen Post von, beziehungsweise ein Matt Katz Video, und zwar um die leidige Frage, ist eigentlich Text, den ich hinter Buttons oder Reitern etc. pp. Verstecke, ist es jetzt eigentlich spammy oder ist es nicht? Und da sagt Google ganz klar, das ist es einfach nicht, auch wenn der Text nicht gleich sehbar ist, weil sich diese Art der Textdarstellung, zum Beispiel technische Details und Produktbewertungen in Shops hinter Reitern zu legen, mittlerweile doch sehr weit verbreitet ist. Also wäre dann Schwachsinn, so etwas als Spam zu bewerten, weil es dafür einen guten Grund gibt, es zu tun. Persönlich möchte ich immer nochmal sagen, ich habe in vielen Projekten, in denen wir die Zahlen gesehen haben, festgestellt, dass die Nutzer diese Tabs sehr ungern klicken. Häufig. Nicht immer, ist kein Dogma. Und oft diese Tabs gemacht werden, wenn man sagt, jetzt macht man halt so oder ist halt schön. Das sind bitte keine Gründe, irgendetwas zu tun. Deswegen, mein dringender Rat, der hat mit SEO gar nichts zu tun, weil, wie gesagt, da gibt's kein Problem. Aber wenn man so etwas macht, einfach mal einen AB-Test Tabs gegenüber lange Seite, kann man relativ schnell austesten und einfach mal gucken, was besser funktioniert. Kann manchmal sehr erhellend sein, das zu tun. Das sollte man nicht einfach aus dem Bauch raus erscheinen, nur weil es einem besser gefällt. Er sagt aber auch ganz klar, was man nicht machen sollte, sind dann irgendwie 6 Seiten DIN A4 Text dahinter, so ein Ding zu legen. Wenn auf der Hauptseite gar nichts draufsteht, außer ein Produktbild, das sieht dann schon wieder etwas komisch aus. Also auch da einfach Maß bewahren und dann klappt das auch schon. Ja, mehr ist dazu eigentlich auch nicht zu sagen, oder? Mhm. Genau. Dann ein sehr, sehr schönen Post von der 121 Watt zum Thema Analytics. Ich bin ja auch eher so ein Analytics-Nutzer, indem ich mich da rumklicke. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Analytics-Mensch. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich nutze es nicht vollständig. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal irgendwann. Aber da kommt ja auch jedes Mal so viel neues Zeug dazu, Das ist schon mächtig.
Und ja.
Ich nutze es nicht vollständig, ich gebe es zu.
Genau. Und was, also definitiv ich auch nicht. Also ich bin da noch sehr oberflächlich. Zum Glück hat man Mitarbeiter, die es besser können, sage ich dann immer. So, aber was er ganz schön gemacht hat, ist mal so auseinander zu divellieren, was ist eigentlich ein Profil, was ist ein Segment und was ist ein Bericht, weil das halt auch sehr oft durcheinander geschmissen wird. Und das kann man an der Stelle schon mal nur sagen, sollte man zumindest mal gelesen haben, um mit den drei Begriffen richtig klar zu kommen. Ich war da auch lange Zeit etwas verwirrt, wenn das immer irgendwie Leute benutzt haben, ah ja, mach mal einen Bericht oder Segment, ich so, was denn jetzt bitte? Also finde ich an der Stelle recht pragmatisch, lohnt sich einfach mal zu lesen. Dann, da du ja da bist, bin ich dieses Mal in der Auswahl der Posts auch ein bisschen linklastiger, als wir sonst normalerweise in der Show sind, hat sich Martin relativ schön auseinander, also Martin Missfeld hier relativ schön damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich, klassische Frage, was sind eigentlich gute und was sind schlechte Links? In einem für seinen Verhältnissen fast schon kurzen Post, er ist nur so anderthalb Seiten lang, und hat dazu auch noch gleich ein schönes Video verlinkt gehabt, wo es nochmal um das Thema Forenlinks ging, wo sich auf der Campix irgendwie 20 Leute zu Forenlinks geäußert hatten und es gab auch irgendwie fast 20 verschiedene Meinungen. Also auch da sieht man immer, wie schön sowas eigentlich ist. Aber das Erste, was er sagt, was auch relativ trivial ist, glaube ich, ist ein Link, der echte Benutzer bringt, und zwar nicht einen im Jahr, sondern ein paar mehr, ist per se erstmal nicht falsch.
Richtig, ja.
Und damit sind eigentlich auch Forenlinks in Ordnung, wenn denn das Foren häufig besucht wird und darüber auch wirklich Nutzer kommen, weil der auch in dem Kontext des Threads einfach Sinn macht.
Richtig, ja. Richtig. Also Forenlinks waren lange Zeit auch immer ein Favorite von mir. Als Persona-Links haben wir die vermarktet. Das Ding ist, wenn die in relevanten Threads einen Link drin hast, ja, dann ist das etwas, was Menschen lesen. Das ist ein sozusagen natürlicher Link. Und da gibt es auch keine Footprints über IP, über DNS, weil es sind ja fremde Webseiten. Ne? Das heißt, da kann man, und wenn man dann mit den Anchor-Texten nicht übertreibt, dann hat man da eigentlich die Möglichkeit, nach dem Motto geben und nehmen, ja, zum Beispiel sozusagen Remote User Support zu machen. Oft gibt es dann so Kunden, die sich über irgendwas beschweren oder irgendwas nicht verstehen, ja. Das ist eigentlich was sozusagen auch ganz offen gespielt werden kann, wo ein Produktmanager oder ein Customer Support Angel, ja, in Foren für ein Unternehmen schreiben könnte, an User, ja, die sozusagen irgendwas mit dem Produkt oder mit der Firma zu tun haben oder da sich vielleicht auch beschweren, ja. Warum nicht, ja? Und das, der Clou ist halt eben, dass da Traffic drüber kommt. Und ich glaube halt, dass grundsätzlich diese Frage, ist es ein Link, der Traffic bringt, ja, die alles Entscheidende ist für Google, ja. Weil damit kannst du automatisch die ganzen Mülllinks in irgendwelchen Footern oder versteckte Links oder Links auf irgendeiner Expired mit irgendwelchen alten WordPress-Schrott-Content drauf automatisch ausfiltern, ja. Wenn das keiner liest, klickt es auch keiner und damit ist der Link automatisch abgewertet, ja.
Definitiv. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, aber da sieht man halt auch wieder, wie wichtig ist, dass man Linkbuilding zusammen mit der entsprechenden Content auf der eigenen Webseite betrachtet. Also der Klassiker, ich weiß nicht, kennt ihr ja sicherlich auch aus der Geschichte, dass Leute ankommen und sagen, hier, wir wollen gerne mit diesen Produktseiten ranken. Und Produktseiten kann man in Foren sehr schlecht platzieren, weil es halt einfach Werbung ist. Also es gibt ganz selten eine Frage, die zu einem konkreten, wo man sagen kann, oh, da drüben gibt's mal das Produkt. Gibt's manchmal auch, aber die kommen halt sehr selten vor. Und die dann künstlich zu erzeugen, indem man selber erst mit einem anderen danach fragt und dann mit selber sich zu beantworten über einen anderen Account, ist halt auch mittlerweile bei Forenbetreibern eine bekannte Taktik, die durchaus auch wahrnehmen. Was allerdings spannend sind genau diese ganzen Support-Sachen und da muss man halt entsprechenden Support-Inhalt auf der Webseite. Also ich finde ja diese oft vorhandenen Q&A-Seiten, die sehr lieblos sind bei Firmen, wo dann irgendwie 20 Fragen da sind mit so einem Zwei-Sätze-Antwort alle auf einer Seite. Sehr, sehr schlecht. Wenn man daraus wenn es wirklich 20 große Probleme gibt, die ich ausführlich behandle, und als einzelne Seite, und dann kann ich diese, die eine wirklich sinnvolle Antwort gibt, die kann ich dann wirklich sehr gut eben über so Foren auch mit Links versorgen, weil da gibt es meistens eine Alert-Funktion, wo man da auch nach dem Produkt nämlich entsprechend einen Alert aufsetzen kann. Und wenn man dann supportmäßig antwortet, auch noch offiziell vielleicht sogar bei dem Forenbetreiber nach einem Firmenaccount fragt, damit es auch richtig offiziell wird, machen auch einige. Dann kann man da, dann macht man halt Kundenservice und Linkbuilding zusammen und auf der entsprechenden Supportseite zum Produkt zu sagen, hier gibt's übrigens auch das aktuelle Angebot oder den Nachfolger oder was auch immer, also intern dann den Link dahin zu schicken, wo man eigentlich braucht, ist durchaus legitim und da wird auch keiner meckern. Mhm. Also funktioniert schon an der Stelle sehr gut. Zumindest hat er dann festgestellt, also gute Links sind immer solche, über die echte Besucher gehen. Gute Links sind solche, die andere freiwillig setzen. Das ist natürlich, klar, immer gut.
Auch dafür habe ich schon mal Probleme bekommen in einem Google Webmaster Forum, als wir Google, als wir das Link Detox gelauncht haben. Ganz, echt? Ganz gruselig. Ja, na, weißt du, das ist so ein ganz neues Produkt, keiner kennt's, ne? Und irgendein Typ fragt so, hey, was ist Link Detox? Und macht den Link rein und diese Tagline oder Überschrift oder was da war, damals auf der Landingpage, reinkopiert so, kennt das irgendwer, ja?
Ja.
Und weil ich natürlich Link Alerts aufgesetzt habe auf meine Domains-Logo, ja, habe ich dann 15 Minuten später habe ich das schon gesehen und habe dort gleich reich einen Kommentar reingeschrieben und das wurde mir vorgeworfen, ich weiß nicht, tagelang ist da diskutiert worden, ja, dass ich diesen einen Link da, diesen No-Follow-Link in dieses Google Webmaster Tool Forum reingeschummelt haben soll.
Ah, okay, aber das ist dann jetzt ja mehr ein Social-Problem. Also ist jetzt kein Problem von Google gewesen in der Stelle. Nein. Aber okay, aber da hast du natürlich recht. Okay, aber da sind
in manchen Foren sind die, ist ja einfach verrückt, die Moderatoren und manche User, ne?
Ja, so sagen, ne? Da muss man einfach mal fünfe gerade sein lassen. Aber es ist auch manchmal aber auch ein bisschen missgünstiger geworden in unserer Branche, muss man sagen. Mhm. Ja, gut, hab ich auch, so, ja. Warum auch immer, verstehe ich eigentlich gar nicht, Markt ist ja groß genug, aber so ein paar Sachen sind da ja schon zu beobachten, die da so passiert sind im letzten Jahr, wo schon manchmal dachte, Kinders, erstens kann es uns egal sein, und zweitens kann es uns egal sein. Also da muss man jetzt sich nicht gegenseitig da ständig auf die Nase boxen.
Ja.
Genau. So, und dann sagt er halt gut, was hat er noch? Gute sind, die den Leser einen redaktionellen Mehrwert bieten. Und daraus meint er dann, schlechte sind natürlich, die offensichtlich getauscht sind. Ja, okay, das glaube ich, können wir sehr gut unterschreiben. Die offensichtlich gekauft sind, erst recht. Und links, die redaktionell eigentlich überhaupt keinen tieferen im Sinn haben. Die sehen halt auch noch immer etwas spammy aus. Also das ist dann wirklich gerade... wenn man sich Webseiten anschaut und sagt, gibt's denn, machen die denn eigentlich Linkkauf, hat man ja diese Links wirklich so schnell auf dem Schirm wie sonst was. Man guckt sich ja einfach ein paar Links an, macht sich die Seiten auf und sieht dann, aha, guck mal, ein schöner Artikel über irgendein schönes Land und dann ist hier einfach Hotel nach Hotel verlinkt auf eine Startseite von irgendeinem Hotelportal, nicht mal passend zu dem Thema. Oder Gartenmöbelrestauration und dann geht's nach Gartenmöbel im Shop ohne irgendetwas und man wundert sich halt. Also das schreit dann schon immer sehr nach. Also ich glaube, das sieht man dann immer gleich. Und wenn wir das sofort sehen,
Eben, ja.
Genau. Und wie gesagt, kommt in die Shownotes dann nochmal das Link zu diesem lustigen Video, wo sich die Menschen dann doch etwas länger über diesen Forenlinks unterhalten haben. So irgendwie wirklich ein Thema, 20 SEOs, 20 Meinungen. Sehr schön. Lohnt sich einfach mal anzuschauen. Dann etwas, was ja mich schon ein bisschen getroffen hat, ist ja das Thema, dass ja unser Google Keyword Tool dahin geht und durch den Google Keyword Planner ersetzt wird. Und die Kollegen von AKM3 haben sich mal die Mühe gemacht, Keyword Planner und Keyword Tool gegenüberzustellen. Also was kann das eine, was kann das andere Tool, welche Funktionen sind neu und welche entfallen komplett. Bei den Entfallenden wird man manchmal schon ein bisschen traurig. Naja, eben ist halt Veränderung, was soll's. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, weil mit dem Thema müssen wir uns dann ja alle irgendwie auseinandersetzen.
Mhm. Spannend.
Ja. Dann dieses vokalbefreite Seite, also Wingman ohne Portale, Vokale, ist ja auch lustig irgendwie. Ich habe am Anfang erstmal, wie ich das gereilt habe, was mir das sagen soll. Die haben hingewiesen auf ein neues Webangebot, was da heißt Nerdy Data. Ist eine Suchmaschine nur, also über einen Quellcode, aber nur von Startseiten. Ansonsten hätte wahrscheinlich der Index nicht ausgereicht. Aber man kann halt direkt im Quellcode recherchieren. Und die Kollegen haben da dann gleich ein paar schöne Queries rausgeschickt, so etwas wie Suche nach Domains, die SEO betreiben, indem man einfach mal nach Klassen, Style-Klassen suchen, die SEO heißen, was ja so der Klassiker ist. Also man macht als SEO eine Anforderung und die Webagentur sagt dann, okay, wenn dieses H2 halt so aussehen soll, dann nennen wir die Klasse einfach SEO, weil die Anforderung kam ja von SEO und man denkt sich immer so, Aber einfach wirklich der Klassiker. Dann natürlich die Webmaster-Tool-Verifizierung zu suchen. Und was saugeil ist, Seiten mit Tracking-Code von Sumo, finde ich halt total lustig. Gell? Also okay, kleiner Gag natürlich nochmal so am Rande, aber man sieht halt, man kann sich da ein paar spaßige Abfragen machen, auch wenn es eigentlich nur die Startseiten waren. Ich habe gesagt, was Startseiten, was soll ich denn damit? Aber man sieht halt doch schon, dass man über die Startseite eine ganze Menge über eine Webseite rausbekommen kann. Aha. Auch neue Wege gegen alte Tracking-Code und ähnliches. Da kann man schon ein paar Sachen wirklich rausfinden, die sehr spaßig sind. Also lohnt sich definitiv mal anzuschauen. Ich habe mir zumindest mal auf meine To-Do-Liste gelegt und hoffe, dass ich irgendwann mal Zeit habe, das zu tun. Wenn nicht, muss ich es ins Team weiterreichen und mir dann einen kurzen Bericht schreiben lassen. Hey.
Ja. Also Linkdaten sind nicht so berauschend, ne?
Steht da.
Link-Detox da nur 16 Links, ja. Es sind schon ein paar mehr, aber ja. Ist auf jeden Fall auch eine spannende Sache für jede Art von Konkurrenzanalyse. Ne? Also was mir auch sehr gut gefällt, ist eben da die Suche nach den verschiedenen Tracking-Tags. Ne? Analytics, Google Analytics, AdSense, Optimizely, Visual Website Optimizer. Also das sind ja Footprints, die im Code drin sind und das wird zwar immer argumentiert, das sieht ja keiner, aber genau mit der Search Engine kannst du jetzt natürlich alle Domains finden, auf denen ich mit dem VWO AB teste. Ne?
Genau.
Ja, das war klar, dass das irgendwann mal wieder rausbringt. Und es gab so, für diese ganze Suche gab es natürlich schon Spezialtools auch, so wie das SpyFu oder das andere Ding da von SEMrush. Aber Ich finde es einfach sexy, dass da endlich mal wer den Quellcode auch indiziert. Und die haben halt auch erst 140 Millionen Seiten. Nein, Homepages. 140 Millionen Homepages und sind auch nur 6,2 Terabyte an Daten. Also ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt und hoffe, dass da auch etliche Leute kaufen, weil das Ding ist natürlich wie alles andere, was cool ist, nicht gratis. Ne?
Ja, schon. Genau.
10 Ergebnisse kriegst du da.
Ja, okay, also zum...
Reicht gerade zum Rumspielen, ne?
So. Reicht zum Rumspielen, klar. Aber ich meine, für gute Daten gibt man ja auch gern ein bisschen Geld aus, ja, kein genau, Problem. Ja.
Richtig, ja.
Und ich sag mal, was sagt denn hier das Preismodell?
99. 149 für ein Enterprise. Ich glaube, da kaufe ich gleich den Enterprise, bevor er teurer wird.
Genau. Und ja, macht Sinn. Also macht definitiv Sinn und so teuer ist es dann ja nicht. Mhm. Also ich meine, US-Dollar sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ja, richtig. Ja. Das sind ja effektiv dann 100 Euro im Monat. Ne?
Ja.
Also das müsste man vorher noch ein bisschen genauer testen. Aber die haben, ich weiß gar nicht, wo die zu Hause sind, aber die haben ja immer alle ihre Geld-Zurück-Garantien und so weiter. Da bin ich eigentlich noch nie enttäuscht worden bei irgendwas im Internet. Ich bin eigentlich immer nur richtig bepisst, wenn irgendwo in einem sozusagen Offline-Geschäft irgendwas nicht so läuft, wie was online gewohnt ist. Ne?
Ach ja, also da hat es definitiv.
Irgendwie die Kultur im Internet schneller entwickelt als in der echten Welt. Ne?
Ja, also das Einzige, was wirklich online gar nicht geht, und ganz ehrlich sagen, was nicht geht, ist Reisebuchung. Ich weiß ja nicht, was das für eine Branche ist, aber die haben ja von Usability so gar keine Ahnung. Also ob ich jetzt auf ab in Urlaub, L2 etc. pp., was für Drecksportale, ey, was ein Schwachsinn. Ja. Ich habe da letztens versucht irgendwie, ich habe da nach einer 4 Stunden gesagt, ey, wisst ihr was, ich gehe ins Reisebüro, so ein Schwachsinn kann doch keine Sau bedienen. Und dann Bilder groß machen und das Einzige, was ist das Bild dann genauso groß wie vorher, nur alleine auf der Seite. Wo ich sage, sag mal, verarscht ihr mich hier alle?
Ja. Ja, genau. Und gerade bei dem Hotel, das du buchen willst, sind dann gerade keine Kataloginformationen hinterlegt. Du kriegst dann ein Beispielhotel präsentiert oder so ähnlich.
Ja, genau. Oder sagst in Meeresnähe und dann guckst du auf die Karte und bist mitten im Zentrum der Insel. Da sage ich, okay, das habt ihr dann auch nicht so ganz verstanden. Also ist schon also ganz, ganz, ganz komische Branche. Genau. Was haben wir noch Schönes? Ja, noch was Schönes von Martin. Auch Martin hat jetzt ein eigenes Tool gemacht. Und zwar den On-Page-Image-Check als kostenloses Tool. Also macht halt eine kleine Bilderprüfung. Ist eigentlich wirklich sehr schön gemacht. Ich habe da mal kurz, also er sagt dann halt, welche, er analysiert kurz die Seite und guckt halt, welche, auf was die wohl optimiert ist, indem er mal kurz die Keywords zählt und guckt danach, ob denn die Bilder auch entsprechend benannt sind, ob sie die richtige Größe haben, um überhaupt in die Bildersuche zu kommen. Und das macht er wirklich für eine URL, aber ist an der Stelle wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Quick-Check. Und eine einzelne URL reicht da eigentlich auch vollkommen aus, weil im Grunde genommen habe ich Probleme ja immer, ich sage ja immer, wir arbeiten immer auf Template-Basis. Ich habe in der Regel ja ein Template für die Startseite, für die Kategorieseite und für den Artikel. Und wenn ich da ein Problem habe, dann skaliert es halt über das Template komplett durch, auf alle Seiten. Und deswegen reicht das eigentlich für On-Site-Prüfungen erstmal komplett aus. Und wie gesagt, hat er kostenlos auf seiner Seite, kommt in die Shownotes, sehr schönes Angebot. Also hat mir jetzt wirklich gefallen. Kleines, effizientes Tool einfach.
Und gibt ja da so Prognosen ab, wenn da bei seiner Keyword-Gewichtung dann über 90 rauskommt, hat man gute Chancen, dass es im Google Image Search dann in den Top 20 befindet.
Ja, genau. Also schöne Sache von ihm, schöne Sache. Also hat ja auch sehr schöne Guides und ganzen Bilderoptimierung, sehr umfangreich, kann man aber nur sehr empfehlen, das Ganze nochmal in ein Tool zu gießen, macht da wirklich Sinn. Genau, dann hat Google ein paar neue Sachen rausgebracht und zwar relativ neu ist es In-Depth Search, die da jetzt wohl in der USA schon zu sehen ist, wo es darum geht, dass Google so nach 20 Jahren Suchmaschinendasein wohl festgestellt hat, dass es Menschen gibt, die manchmal bei einer Suche mehr Informationen brauchen. Also in tiefere Informationen zu dem Thema haben wollen. Okay, da hätte man vielleicht auch vorher drauf kommen können, aber immerhin haben sie es jetzt gemerkt und haben gemeint, okay, jetzt haben wir News als Index für neue Sachen, aber es wäre doch spannend, auch für solche dossierartigen Artikel oder umfangreichen Ratgeberartikel nochmal die gesondert aufzuwerten. Die werden auch anders dargestellt, also es gibt dann immer ein Bild zu diesem Artikel. Und es gibt, das finde ich sehr spannend, der Publisher wird nochmal genannt, als mit Namen als auch mit Icon. Also optisch ziemlich stark hervorgehoben, das Ganze. Und soll sich auch so maximal irgendwie 10% der suchen, die dafür eigentlich relevant sind. Aber eine schöne Geschichte. Man muss dafür ein paar Sachen machen. Also muss ich jetzt nicht wie bei Google News in den extra Index anmelden, sondern Google macht das beim Crawling, erhebt es von alleine. Aber es gibt da ziemliche Vorgaben, die ich einfach erfüllen muss, damit das Ganze funktioniert. Wie zum Beispiel per schema.org meinen Artikel auszeichnen. Also ich sage, das ist der Bodytext von meinem Artikel, das ist die Headline, das ist die Alternate Headline, das ist das Artikelbild. Das muss ich alles nach schema.org auszeichnen. Ich muss mich zwingend mit dem Google Plus Profil verbunden haben, also ein Author und ein Publisher.
Ja.
Ansonsten kann das Publisher-Bild nicht ziehen. Aber ich nehme ja sehr stark an, dass Google dann A auf die Länge der Artikel geht und auf die verschiedenen Aspekte. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Sachen von Karl zu dem Thema, der ja auch sagt, nehmt einfach mal einen Artikel und schaut euch den mal alle Monate an und guckt, was machen die Leute drauf und erweitert den stückchenweise immer mehr und immer mehr. Also steckt Arbeit in bestehende Artikel rein, was ich übrigens eine sehr gute Methode finde. Ja. Aber gleichzeitig wird natürlich die Quellenrelevanz zu dem Thema als auch die Autorenrelevanz wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, relativ stark reingehen. Und Google pusht natürlich sein Google Plus noch ein bisschen stärker.
Ja, geile Sache. Also das ist eigentlich nur logisch, dass Google da zu den News jetzt sozusagen auch diese Referenzwerke oder die Evergreen-Artikel denen einen eigenen Teil im Algorithmus spendieren muss. Ne? Es gibt auch immer wieder so Themen, wo man dann nur irgendwelche trendigen Artikel findet, aber sozusagen den eigentlich tiefer gehenden, wirklich interessanten Post eben nicht mehr. Das ist auch so ein ewiges Hin und Her. Ja? Ich kann mich noch erinnern, 2007 waren diese ganzen Authority-Seiten mit den Evergreen-Artikeln, waren alle ganz oben. Da gab es immer nur alte Artikel oben, ja? Weil das waren ja die ältesten, das waren die mit den meisten Links und das waren halt die Top die Top-Resultate. Und damit, mit den ganzen Fresh-Updates ging es aber nicht mehr. Und jetzt bauen sie es eigentlich da, darüber wieder ein, ja. Und, ja, macht aber eigentlich nur absolut Sinn, ne?
Definitiv, ja. Also ich finde es auch einen guten Weg. Julian hat dann auch gleich gesagt, er hofft halt mal, dass dann nicht nur Verlage, sondern auch wirklich gute Blogger, die eine hohe Themenautorität haben, dann damit auch wirklich ein bisschen mehr Reichweite bekommen.
Ja.
Ist wirklich davon auszugehen und zu hoffen. Und dass gerade natürlich auch diese, was ja Verlage doch zum Großteil haben, diese ganze 50.000 DPA-Gleichmeldung damit natürlich auch ein bisschen nachlassen. Weil es jetzt einfach halt auch lohnt, tiefer, also mehr Zeit für einen Artikel zu bekommen, weil bei News habe ich halt einfach nur das Thema, ich muss halt in ein, zwei Tagen den Traffic haben, der den Artikel wieder refinanziert. Mhm. In einem guten Ratgeberartikel läuft wirklich, ja, kann ja ein Jahr, zwei, drei Jahre gültig sein, vor allem, weil man den immer wieder aktualisiert. Haben wir dann übrigens auch sehr stark damals, beziehungsweise machen die Kollegen jetzt natürlich immer noch, also nur weil ich nicht mehr da bin, heißt ja nicht, dass die Sachen nicht weitergemacht werden, sondern immer noch sehr erfolgreich auf der T-Online, dass wir einfach sagen, was sind denn so wirklich Standard-Ratgeberartikel und können wir die kontinuierlich ausbauen, weil da eh schon Traffic drauf liegt und der wird dann auch immer mehr, wenn man das macht. Also das ist schon eine schöne Geschichte. Also echt angenehme Geschichte. So, und dann gibt's natürlich noch etwas Schönes Neues, gerade seitens Google, dass nämlich jetzt in den Webmaster-Tools auf die manuellen Abstrafungen hingewiesen wird. Also das ist ja, ganz ehrlich sagen, geradezu grandios.
Ja, absolut innovativ, dass Google endlich mal sagt, was das Problem ist, ne?
Ja, aber vor allem aber auch im Beratungsalltag, man, wie viel Menschen sagen dann und sagen, ja, die anderen Agenturen haben gesagt, wir können nicht wachsen, wir liegen in einem Penalty, und man sitzt immer da und sagt, warum? Mhm. Mhm. Also, das wird ja auch so oft als Ausrede benutzt.
Ja, ja,
klar. Dass man jetzt einfach sagen kann, nein, es ist nichts, bitte, seid mal nicht paranoid, ist alles in Ordnung, weil da steht nichts.
Ja.
Oder aber es steht halt konkret was da, finde ich extrem, extrem wichtig.
Mhm. Ja, vor allem kann man jetzt natürlich auch gerade mit den ganzen, bei den ganzen Unterscheidungen, man sieht ja nur die Manuals beim Access, ne? Das heißt aber, dass da auch wirklich einer vom Google Spam Team drauf gesessen hat und eine Manual Spam Action gemacht hat und einer wirklich am Knopf gedrückt hat und gesagt, die ganze Seite oder dieser ganze Bereich der Seite oder diese Unterseite ist weg, ja? Versus irgendwelche algorithmischen Probleme oder auch ein häufiges Problem, einfach zu wenig Links, ja, einfach die falschen Links oder zu wenig Links, ja, gegenüber der Konkurrenz, ne. Irgendein Shop mit 100 Links kann halt nicht gegen Amazon mit 100 Millionen Links so einfach auf die erste Seite gespült werden, ja.
Und ja.
Das, ja, aber ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem, weil ja die Frage sehr oft war, gab es jetzt eine manuelle Penalty? Ja, jetzt gab es ja ein paar Mal schon so E-Mails, ne? Aber bis vor ein paar Monaten gab es ja nicht mal die. Ja, war immer rumgerätsel, was ist es denn jetzt, ne? Also auf jeden Fall zu begrüßen. Und ich bin noch sehr gespannt auf die ganzen Daten, die wir da bekommen, weil ich möchte natürlich manchmal gibt es ja Beispiele, manchmal gibt es Hinweise, was ist jetzt hier die Manual Penalty, und gerade wenn Beispiellinks, so wie in diesen Google Webmaster Tool Mails genannt werden, ist das für uns natürlich perfekt, um zu analysieren, was für Google jetzt ein schlechter Link ist, ja, oder worauf sie achten. Ja. Wir sammeln die im Link Detox ja auch ein seit ein paar Wochen, ne, dass man da die mit angeben kann, ne, und lassen die dann auch natürlich in die Gesamtbewertung einfließen und lernen da laufend, also fast täglich eigentlich was dazu, ne?
Ja, definitiv. Also das macht absolut Sinn. Was ich natürlich auch wichtig finde, ist, was sie ja schon vorher teilweise gesagt haben, dass sie komische Sachen auf der Webseite finden. Da gab es auch so andere Warnmeldungen. Aber dass man jetzt wirklich sagt, hier, du wirst deswegen auch abgestraft. Also das finde ich sehr spannend, weil jetzt in dem speziellen Fall, den sie hier ja zeigen, den wir auch bei einem Kunden sozusagen gesehen haben, und wo das jetzt übrigens heute auch direkt drin steht, was mich dann sehr gefreut hat, ist halt genau das Thema, dass sie sagen haben, hier, du hast ja einen Forenbereich, und in deinem Forenbereich spammst zwar nicht du rum, aber andere nutzen den halt, um zu spammen. Mach bitte irgendetwas. Weil wir haben das Ding jetzt erstmal manuell, wie jetzt hier in dem, also metcats.com/forum-Beispiel, den ihr da haben, wir haben das jetzt erstmal runtergenommen, weil da halt User-Generated Spam sozusagen drin ist. Mhm. Und da diese Meldung gab es teilweise schon vorher, dass gesagt haben, hier, da ist irgendwie, glauben wir, da sind komische Sachen bei euch. Aber das hatte ganz ehrlich gesagt oft dazu geführt, Leute gesagt, naja, Mai, wann schaue ich mal in Webmaster-Tools rein und ist ja komisch, dass Google ein Problem hat, ist ja nicht mein Problem, kostet mich ja Geld, wenn ich da aufräume. Aber mir jetzt sagt schon mal zu, deswegen wurde der Bereich aber auch abgestraft per Hand. Glaube ich, bringt es einfach mehr Druck drauf, sich da damit auseinanderzusetzen.
Das Thema zu widmen, richtig.
Genau. Und das ist natürlich schon etwas, wo immer noch einiges im Argen liegt, wo einfach nicht die Ressourcen da sind, dass die Sachen ordentlich gemonitort werden.
Mhm. Und ja, da ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sich das wirklich rumspricht, ne? Weil das ist ja eigentlich jetzt auch, also vor einem Jahr haben wir das LinkedIn Docs rausgebracht, ja. Und ganz große Kritik kam von ganz vielen Agenturen, also wir haben das ja fast ein Jahr verschenkt, ne, für einen Tweet oder für einen Euro damals, Tweet oder Euro. Mhm. Und das hat also jeder gemacht. Jeder, der irgendwie was mitbekommen hat über Penguin, hat das laufen lassen. Ja. Und wir haben dann ganz viel Kritik eingesteckt dafür, dass wir hier also jeden Geschäftsführer und jeden Lehrling, jeden Hausmeister sozusagen die Möglichkeit bieten, Analyse zu machen, was auf der Seite los ist, weil die beschweren sich ja dann. Die kommen ja dann zur Agentur und sagen, hey, der Camper sagt da, ich habe schlechte Links, wofür habe ich euch da bezahlt? Ja? Und das ist jetzt eigentlich sowas Ähnliches. Da sagt doch Google eigentlich, vor allem, dass irgendwer, der verantwortlich ist für Online-Marketing, hier ein Problem hat und vielleicht auch sozusagen das Problem verursacht hat. Ja. Das hängt ganz von der Organisation und vom Kunden-Agentur-Verhältnis ab, aber eigentlich könnte ich mir vorstellen, dass da manche Leute in den nächsten Tagen oder Wochen ganz schön hitzige Diskussionen haben werden drüber. Ne? Steht doch da im Google, das war doch euer Bereich, dafür war der verantwortlich und jetzt ist da ein Penalty drauf. Da steht es dann schwarz auf weiß im Internet, ja? Von Google selber. Ja.
Ja.
Diese Dynamik wird nur spannend.
Kann dann natürlich jetzt auch dann langsam weiß ich nicht, aber schadensersatzmäßig spannend werden, weil vorher kannst du immer sagen, also gerichtsmäßig musst du ja den Schaden beweisen. Du sagst, okay, wir ranken offensichtlich schlechter. Ja. Da kann man immer der andere immer noch sagen, okay, ihr könnt was auf der Seite geändert haben, wer weiß, ob das an uns, also den Nachweis, dass es an einer konkreten Maßnahme lag, war einfach nicht zu erbringen.
Richtig, ja.
So, und wenn es jetzt aber hier konkret drin steht, ist natürlich der Nachweis relativ einfach erbracht. Also das kann natürlich wirklich hinsichtlich Haftungsthematiken bei Agenturseite richtig, richtig spannend werden.
Richtig, ja. Also ich sehe da einiges schon wahrscheinlich losgetreten in den USA sowieso mit den Contingency Lawyers, die da auf irgendwelche aberwitzigen Summen verklagen auf eigene Rechnung, ne, aber auch in Europa. In unserem Rechtssystem ist das sicher ein Thema, ja. Und ich bin ja nur mal gespannt, wie lange es dauert, bis wieder mal eine Agentur so richtig hochgehängt wird von Google. Ne? Die fragen ja bei ihren ganzen Reconsideration-Requests immer, ja, wer war dafür verantwortlich, wer hat das gemacht, wie war die Agentur, arbeitet die noch für euch? Also die müssen ja eigentlich eine riesen Datenbank an Agenturen haben und sozusagen genau wissen, welcher Kunde wann wo bei welcher Agentur war oder ist, ne? Von den ganzen Reconsideration-Requests. Und eigentlich wäre das ja sozusagen das Nächste, was Google machen könnte, ne? Wenn genug Indizien dafür vorliegen, dass irgendeine Agentur richtig unsauber arbeitet oder eben nicht nach den Google-Richtlinien arbeitet, steht es ja Google frei, da zu sagen, die Liste der nicht empfohlenen Agenturen oder also seine Warnung sozusagen. Ne?
Ja.
Es ist marktrechtlich und wettbewerbsrechtlich bestimmt irgendwie zu klären, aber wenn irgendwer sowas macht, dann Google, ja. Weil, naja, kannst du es ja verklagen, ne? Viel Spaß. Google, ja? Also das ist eigentlich was vielleicht, könnte ich mir vorstellen, dass auch nochmal kommt, ja.
Ja, wer weiß. Also machen kann man da definitiv eine Menge, aber alleine schon die Schadensersatzmöglichkeiten jetzt wären natürlich echt echt spaßig.
Ja, bin ich gespannt.
Ja.
Da werden wir noch einiges lesen, ja, und die Kommentare darunter. Ja gut, das ist erst gestern wirklich rausgekommen, ne?
Ja.
Ich freue mich schon auf die nächsten Wochen dazu.
Genau. Aber man kann einfach nur sagen, wer immer noch keinen Google Webmaster Zugang hat, und es gibt immer noch Leute, die das nicht haben, ist nicht möglich. Hab ja einer meiner ehemaligen Mitarbeiter ist ja zu einem großen deutschen Automobilkonzern gewechselt. Die ihm dann gesagt haben, die Google Webmaster Tools werden nicht eingebaut aus Datenschutzgründen, es kommt kein Google Code auf ihre Seite. Also da hängt es halt natürlich an auch immer und denkst du, okay, wo habt ihr studiert? Man weiß nicht so genau. Weißt du, also die Bedenken gibt's ja immer noch. Und ich meine, gegen Analytics kann man sich gerne gegen entscheiden, verstehe ich jeden, der das nicht will. Da gibt es natürlich entsprechende Bedenken und die sind auch, und natürlich sind die ganzen Safe Harbor-Geschichten, wie wir jetzt wissen, ja alle für die Tonne gewesen. Mhm. Also das, also wegen der ganzen NSA-Geschichten und etc., wenn sie die Daten eh rausgeben und sich nicht an den Abkommen halten, die da sind, weil sie dazu gezwungen werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie es freiwillig machen, aber sie waren halt, aber offensichtlich hat sich die USA ja daran nicht gehalten, was da drin steht in diesen Abkommen. Dementsprechend kann ich jeden verstehen, der nicht Analytics verwenden möchte. Aber Google Webmaster Tools ziehen halt keine Daten. Das ist ein passiver HTML-Code, der kann keine Daten ziehen. Das ist halt so. Das heißt, wer heute noch keine hat, der hat halt echt Pech. Genau. So, dann sind wir eigentlich mit den Meldungen der vier Wochen durch. Sind auch knapp über Zeit bei einer Stunde. Und kommen jetzt eigentlich zum dem wirklich Hauptthema, was heute geht, nämlich um eure Link-Research Tools. Wir hatten ja vorhin schon im Vorgespräch kurz gesagt, wir machen jetzt nicht Standard-Showcase-Auswertungen, weil wahrscheinlich aufgrund der reinen Audio-Charakters des Podcasts die Zuhörer dann uns wahrscheinlich irgendwie lost gehen, sondern wir gucken mehr auf Anwendungsfälle für die einzelnen, weil Link Research Tools, wie das Tools schon sagt, ist eine ganze Sammlung an Tools.
Richtig.
Und da wissen mehr, für welche Anwendungsfälle sind die gedacht und was macht man dann eigentlich konkret?
Genau, also die Link Research Tools sind ja eigentlich ein ganzes Research Center, wie man das auch nennen auf der Startseite, wo man verschiedenste Anwendungsfälle und verschiedene Aufgabenbereiche eigentlich drin abdecken. Ne? Und das mag, und das ist eigentlich auch das erste Missverständnis, weil ganz viele Leute sagen, boah, das ist aber ein teures Link-List-Tool, ja. Und natürlich kann man sich eine Liste von Links auch anzeigen lassen, aber wie ich immer sage, Qualität vor Quantität, ja, ist schon allein die Frage, welche Links werden gelistet und welcher Reihenfolge eigentlich entscheidend. Also wir haben in den Link-Search-Tools grundsätzlich mal in verschiedene Bereiche unterschieden. Ja. Die Schnellanalyse, was ich gerade so als Linklistung genannt habe, haben wir jetzt natürlich auch. Da kann man ganz schnell in ein paar Sekunden mit dem Quick Backlink Tool bis zu 50.000 Links anzeigen im Enterprise Account. Aber entscheidend ist, dass ich da dann auch schon ein paar von den wichtigsten Metriken dabei habe. Den Camper Power Trust, wo mir einerseits die Linkstärke oder auch das Vertrauen in den Link rein mit anzeigen und dadurch eigentlich schon zwei ganz wesentliche Metriken zur Beurteilung haben. Früher gab es ja nur den PageRank und das ist im Prinzip eine reine Linkstärkenmessung. Ja? Und alle, die ganz fett auf PageRank optimiert haben und immer starke PageRank-Links gemacht haben, sind heute bei Penguin zum Beispiel abgestraft, weil die halt teilweise auf sehr starken Seiten waren, die aber überhaupt kein Vertrauen genossen haben und eben nur irgendwelche typischen SEO-Projekte waren. Ne? Und das kann man also da schon innerhalb von wenigen Sekunden sich anschauen. Ja? Aber Und dasselbe funktioniert auch bei dem Quick Domain Compare, wo man also bis zu 5 Domains einmal schnell vergleichen kann, wenn ich sage, welche Domain will ich jetzt kaufen oder wo will ich einen Link haben. Ja. Aber das Prinzip, wie ich das nenne, ist dieses Aggregator-Prinzip, ist, dass wir aus den 23 Linkquellen verschiedenste Qualitätsdaten ziehen, ja, und dann alles noch einmal validieren. Der Clou ist nämlich, dass egal wo ich hinschaue, es nur so Ad-Hoc-Abfragen gibt. Logisch, keiner will lange warten. Ja. Paar Sekunden, dann habe ich ein Ergebnis. Für eine erste Analyse, so nach dem Motto, schaue ich da weiter, ist das auch okay. Aber wenn ich dann wirklich Stunden oder Tage lang arbeite, um zum Beispiel Links nachzubauen oder Leute zu kontaktieren, weil die Links wieder abgebaut werden müssen im Link-Detox dann, ne, da möchte ich schon auf saubere Daten zugreifen. Und deswegen crawlen wir all diese Link-Daten dann noch einmal und verifizieren, ob der noch da ist, welchen Anchor-Text der gerade da hat. Und zum Beispiel Redirects. Ja. Es gibt ja verschiedenste Arten von Redirects und manchmal findet man Links, die über 2 oder 3 Redirect-Stufen weitergehen und da ist es dann schon ganz wesentlich, sich das genau anzuschauen, ob da vielleicht dazwischen ein 302 oder ein Meta-Refresh ist, weil dann ist nämlich der ganze Link-Juice weg. Ja? Ich kenne kein Tool, wo man das sieht, ja, außer in unserem, und das ist dann sozusagen der Grund, warum dieses Recrawling auch wirklich sinnvoll ist. Ja? Da muss man dann auch ein bisschen warten drauf. Ja? Wenn man jetzt nur ein paar hundert Links hat, nicht, ist das ein paar Minuten, ja, aber natürlich, wenn man dann einen Kunden analysiert mit ein paar hunderttausend Links, dann kann das schon eine Stunde oder zwei dauern. Ja? Abhängig davon, welche Metriken man sich zusätzlich anschaut. Also ich habe ja gesagt, im Quick Backlink habe ich so 5, 6 der wichtigsten Metriken. Power und Trust und welches Land ist es, Alexa Rank noch, die IP und das war's dann auch schon. Ich meine, das sind auch schon jede Menge Daten, ja. Früher, also ganz früher, da gab es ja immer nur in den Tools Quellseite und dann vielleicht noch den Linktext. Geile Sache, ja, da hat man einen Linktext dann noch gesehen, ne? Aber Follow-No-Follow-Unterscheidung, die Art des Links, das gab's, wie ich angefangen habe 2006, das zu schnitzen meine eigenen Tools, gab's das oft gar nicht, ja. Geschweige denn mit korrekten Daten, ne? Aber das habe ich ja dann noch weiter betrieben und so haben wir heute also fast 100 verschiedene Kriterien, die man sich zu seinen Links anzeigen lassen kann. Ja. Ob das jetzt irgendwelche Spezialmetriken sind von SEMrush, irgendwelche Eigenschaften vom DNS-Server, von der Domain, das Ablaufdatum der Domain, wo der Link herkommt, bis zu eben dem vorher angesprochenen Linkwachstum oder den Linkwachstum-Trends. Ja. Das kann man sich also alles zusätzlich zu den Links dazu aggregieren lassen und das dauert natürlich. Je mehr man davon auswählt, umso länger müssen wir das natürlich alles verdichten, ja, und zusammenfügen. Aber dafür habe ich nachher mit dem Backlink-Profiler also unter Umständen das kompletteste Bild, weil ich natürlich auch nicht nur die ganzen Linkdatenquellen, die wir selber anzapfen, da drin habe, sondern auch mit Uploads zum Beispiel noch alte Link-Building-Reports und irgendwelche Listen aus irgendwelchen Spam-Tools raufladen könnte, ja, um zu schauen, ob die noch da sind. Ja. Das ist eine absolut empfohlene Praktik beim Link-Detox, wenn man dann die Links eigentlich bereinigen muss. Aber ist auch in der normalen Link-Analyse beim Backlink-Profiling eigentlich wichtig. Und da kommt's dann, da geht's jetzt eigentlich los. Wenn ich Hunderte, Tausende oder Zehntausende von Links verstehen will, ja, dann nutzt man, also die Datentabelle habe ich natürlich schon da, damit kann man jeden Excel-Freak begeistern, ja, aber eigentlich möchte ich dann wissen, was passiert eigentlich sozusagen am High-Level in dem Link-Profil. Und da gibt's dann diese verschiedensten Link-Profile, das sind im Prinzip Histogramme, wo wir ausplotten, ja, wie ist die Verteilung der Links entweder nach dem Power Trust oder wie ist die Aufteilung zwischen den Markenwörtern und den Money Keywords, ja, die Brands und die Money Keywords. Das findet sich in der Analyse der eigenen Seite bereits, wird aber noch viel spannender, wenn ich das dann in der Konkurrenzanalyse mir eigentlich anschaue. Ja. Und die Konkurrenzanalyse mache ich ja deshalb, damit ich verstehe, wie schaut die Branche da eigentlich aus? Also wir haben das heute erst wieder diskutiert, da diese MOS-Ranking-Faktoren, das ist ja eine schöne Sache, ja, wo sämtliche Branchen, sämtliche Länder, sämtliche Sprachen, ja, und Keywords über einen Kamm geschert werden und behauptet wird, dass irgendwas für die ganze Welt global gültig ist. Ja. Das ist halt mit Verlaub einfach Bullshit, ja. Das habe ich den Leuten damals schon gesagt und das ist der Grund, warum es einen Competitive Landscape Analyzer gibt. Unsere Erfahrung sagt nämlich aus den letzten 2,5 Jahren im Speziellen, dass die Regeln in jeder Nische anders sind. Ja. Es kann eine Nische sein, wo es einfach besonders spammig zugeht, ja, ob das jetzt irgendwo im Gambling oder im Spielbereich ist, ja, ob das in einer sehr affiliate-lastigen Branche ist, ja, und es gibt wieder andere Branchen, das sind 10 Links im Monat, wirklich geil, ja, wirklich toll, ja, wo andere vielleicht 10.000 im Monat dazu bauen oder gebaut bekommen oder organisch wachsen haben, ja, und mit der Konkurrenzanalyse, da haben wir jetzt inzwischen schon 4 verschiedene, kann man also anfangen mit den Keywords, dass ich verschiedenste Keywords gegeneinander vergleiche und mir dann anschaue, wie sind die Verhältnisse pro Keyword. Ne? Also Standardfall, Kunde ruft an, sagt, ah, ich will jetzt für diese 200 Keywords ranken. Super, womit fangen wir an? Ja? Die erste Frage ist also rauszufinden, wie sind die SEO-Metriken, die Verhältnisse der verschiedenen Parameter pro Keyword. Ja? Und dann findet man dort nämlich sofort auch Keywords, die nicht so heiß umkämpft sind. Ja? Und wenn ich einen neuen Kunden an Bord nehme, der da noch keine Historie hat, würde ich eher mit diesen Low-Hanging-Fruits anfangen, als dass ich auf das eine Top-Keyword losstürze, ja, und das ganze Budget, das da ist, auf das eine Keyword anwende, ja, und investiere. Ja. Und die nächste spannende Frage, die wir dann eben zum Beispiel in dem Competitive Landscape Analyzer beantworten können, ist, wie viel Prozent No-Follow-Links gibt es in der Branche eigentlich? Egal, welche Zahl man irgendwo liest, außer es steht drunter, das ist die No-Follow-Ratio für diese Branche, ist eigentlich falsch, ja, weil die in jeder Branche unterschiedlich ist. Einfache Erklärung dafür, es gibt halt Branchen, so wie irgendwelche Technikspielzeuge, die sind ganz heftig in Foren und Blogs diskutiert. Und da gibt's auch jede Menge No-Follow-Links. Und das ist auch völlig normal und völlig natürlich. Ja. Und dann gibt's wieder Branchen, da diskutieren die Leute einfach nicht rum. Das sind einfach keine spannenden Themen. Ja. Das sind keine, wie soll ich sagen, da gibt's keinen Social Buzz dazu. Ja. Ergo gibt's auch sehr wenig No-Follow-Links. Ja. Und wenn dann da, wenn man dann da plötzlich ranken will und eh nur 10% No-Follow-Links hätte, ja, würde man auch schon sehr auffällig sein. Ja. Ja, und dann das Neueste, das wir jetzt im Juli gelauncht haben, ist das Competitive Link Detox. Und ich habe das Link Detox ja heute schon mal erwähnt. Das Link Detox haben wir ja vor einem Jahr gebaut, um rauszufinden in der Seitenanalyse, was habe ich in meinem Linkprofil für Probleme. Ja? Aufgrund von verschiedensten Regeln, das sind jetzt schon fast 20 verschiedene Arten unterschieden, findet man da so die typischen Probleme mit Link Directories, Artikel Directories, also die ganzen veralteten Link-Building-Taktiken, die man nicht mehr anwenden darf. Und natürlich auch besonders spammige Links aus typischen Link-Netzwerken werden da sehr gut erkannt. Ja? Und da gibt es auch immer wieder den einen oder anderen, der findet jetzt einen Link, den haben wir nicht richtig erkannt, aber darum geht es gar nicht. Ja. Das Denken wird nicht erspart, ja, bei keinem der Tools. Ja. Der SEO vor dem Bildschirm ist immer noch kriegsentscheidend, der muss sich trotzdem auskennen. Die Tools sind recht komplex, weil sie eigentlich für Experten gebaut sind. Und wenn ich, ja, es ist eigentlich so wie mit Photoshop, ne? Wenn ich mal eben ein Bild von JPEG als PNG abspeichern will, brauche ich kein Photoshop. Ja? Wenn ich da aus einem bestehenden Bild nur den Kopf rausschneiden will, damit es in ein Profilfoto passt, kann ich das mit dem Windows Paint oder wie dieses Gratis-Ding da heißt, auch machen. Ja? Aber die Profis arbeiten halt mit dem Photoshop. Ja? Und genauso ist es da auch. Und der Photoshop mal starten, der CC jetzt, der neue oder der Sechser schon, wird mal genauso erschlagen von verschiedensten Tool-Latten und Möglichkeiten. Und so ist das halt auch da. Die Kontrolle der Links, ja, und die Entscheidung nimmt das Tool noch immer nicht ab. Ja. Aber man kann den Haufen an Links, wenn das tausende Links sind, natürlich schon sehr gut mal einteilen in die gröbsten Kriterien, ja, um sozusagen auch eine Priorisierung seiner Arbeit vorzunehmen. Ne? Und da ist eben das Link Detox Risk, Risikobewertung mit eingebaut, wo ich eigentlich mit den riskantesten Links anfangen kann, weil logisch ein Link, der mal in einem Link-Netzwerk drin ist und eine Penalty hat und nicht für seinen Titel rankt und das und das und das, ja, hier alles zutrifft, das sage ich einfach, das sind zu viele Kriterien, die nicht passen. Da ist das Risiko am höchsten. Ja? Und da ist jetzt wieder das Learning aus dem letzten Jahr, Link Detox. Naja, die Verhältnisse von diesem Risiko sind jetzt in jeder Branche wieder ein bisschen anders. Ja? Wir haben auch nicht versucht, einen Risikowert global gültig, global geeicht, global normiert zu erfinden. Ja? Das können wir einfach nicht, sondern wie auch bei den anderen Kriterien im SEO, muss man sich da mit dem Competitive Link Detox jetzt anschauen, wie riskant sind die Link-Profile meiner Konkurrenten? Sprich von den Top 10, die da im Moment vorne ranken. Da kann es durchaus sein, dass sehr viel spammiges Zeug gibt in der einen Branche, das in der anderen Branche schon sozusagen das Todesurteil wäre. Ja? Aber wie ein Google Engineer mal gesagt hat, wenn wir nur sehr schwache und sehr spammige Signale haben, dann müssen wir uns halt da das Beste raussuchen. Ja? Logisch, ja. Wenn das eine total zugespammte Branche ist, dann kann man keine 100% Reinheit erwarten. Ne? Das ist eigentlich die neueste Innovation, die wir da im Juli rausgebracht haben, die uns also selber sehr viele Ahas geliefert hat. Und nee.
Das glaube ich. Eine Frage habe ich, beziehungsweise zwei Sachen, die mir gerade aufgefallen sind. Also grundsätzlich klar, Tools sollen einem nie das Denken abnehmen. Der Vergleich mit Photoshop finde ich auch sehr gut. Ich sage immer mal ganz gerne, ein Tool soll mir helfen, meine Aufmerksamkeit auf die Sachen zu fokussieren, über die ich nachdenken muss.
Ja,
Und all das rauszufiltern, was offensichtlich nicht nachdenkenswert ist, weil sonst komme ich mit meiner Arbeitszeit nicht rum. Das ist sozusagen das Thema.
Man kann auch über 100% der Issues nachdenken, aber die Zeit hat man ja nicht. Ne?
Genau.
Das ist eigentlich das Prinzip, das ich ja eben, wie ich vorher gesagt habe, auch bei diesem Filtern und Validieren der Links, ja. Ich will keinen einzigen Link da in der Analyse haben, wo ich draufklicke und dann 5 Minuten rumsuche auf der Seite, ob der Link vielleicht doch irgendwo ist. Ja? Wenn das Tool sagt, der Link ist da, aber er wurde inzwischen gelöscht, dann ist das ein ganz massiver Fehler. Und das multipliziert mal hunderte von Links, die man sich vielleicht anschaut, ist halt richtig lästig. Ja.
Ja.
Und genauso ist es da eigentlich im Link-Detox. Weder Google und wir schon gar nicht, ja, sind 100% genau, ja, und haben 100% korrektes Resultat. Das heißt, es gibt False Positives, False Negatives, ja. Und da haben wir jetzt gerade auch im Juli mit dem Link Detox Screener so ein kleines Goodie eingebaut zum Zeitsparen. Das ist einfach so ein Vollbildmodus, ja. Da kannst du beide Hände auf der Tastatur haben, ja. Mit A, W und D kannst du disavowen auf der Seitenebene oder Domainebene und mit den Cursor-Tasten kannst du wie beim Tetris einfach zwischen den Seiten hin und her springen, ja. Das macht richtig Spaß, ja. Also da werden wir noch so Battles quasi veranstalten, aber da kommst du dann locker auf 100 Links in 5 Minuten zum Durchschauen, wenn du schnell bist, gell.
Ja, das klingt cool. Ich weiß nicht, ob du die wahrscheinlich nicht, aber es gab ja hier mal vom Jens Altmann seiner Black Hat Show diese lustige Sendung über das ganze Negativ-SEO.
Ja.
Was mir da jetzt eingefallen ist, ihr habt ja den das Tool mit dem Link Alerts, wo ich meine neuen Links bekomme. Was natürlich jetzt spannend wäre, ist einfach ein Alert für schlechte Links, damit ich relativ frühzeitig merke, wenn irgendjemand gegen mich eine Kampagne fährt.
Ja. Richtig, ja. Das ist auch schon geplant, beziehungsweise eingebaut im Link Detox selber. Da kann man nämlich einstellen, dass ich das zum Beispiel jede Woche Montag fahre. Ja. Mhm. Dann sehe ich da schon, sozusagen habe ich den Report da schon fertig. Ja. Was aber noch fehlt, ist diese E-Mail-Funktion. Ja. Die haben wir einfach nicht mehr geschafft. Ja. Ist aber schon im Plan. Genau.
Cool.
Das Link Detox eigentlich wie das Link Alerts genau solche Sachen automatisch dann verschickt. Ja. Und ich bin selber immer wieder überrascht, wenn ich die Link-Alerts zu meinen eigenen Seiten lese. Und natürlich, gerade mit Negativ-SEO ist das ein Thema. Ja. Wobei ich sage, man hat diese Funktion eigentlich schon jetzt im Link-Alerts auch drinnen, weil wir dort schon vor 2,5 Jahren, gibt es das schon, schon diese Dinge wie Brand-Mentions und auch die dieses Thumbs-Up, Thumbs-Down-Rating eingebaut haben. Also das Rating, es ist heute schon so, wenn man dann auf das Mail draufklickt und im Link-Alerts-Report quasi drin ist, in der Ansicht im Tool, da sieht man schon so ein Thumbs-Up, Thumbs-Down. Und das ist eigentlich die Vorstufe zu dem Rating, das wir jetzt im Link-Detox haben. Also es ist nicht perfekt, aber die richtig miesen Links, ja, diese von irgendwelchen Virenseiten, irgendwelchen verseuchten Pornseiten, die hat man dort schon immer gesehen, ja.
Ja.
Es war also sozusagen, die zwei Tools sind sich da gewissermaßen ein bisschen ähnlich und das hatte ich damals im Link Alerts schon im Kopf und natürlich hören wir da nicht auf zu entwickeln und wir bringen ja eh fast jedes Monat da eine neue Version mit etlichen neuen Features raus und das steht natürlich auch am Plan. Ne?
Ja, genau. So, dann habt ihr natürlich aber auch einiges im Bereich des Prospecting.
Genau, ja. Also das Link Prospecting, da gibt es eigentlich gleich 5 verschiedene Tools, ja. Deswegen haben wir das gleich in erweitertes Link Prospecting und einfaches Link Prospecting aufgeteilt. Das, was ganz viele Leute gar nicht kennen, ist unser SERP Research Tool, ja. SERP für Search Engine Result Page. Das heißt das, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Wenn man normal nach Links sucht, ne, dann ist ja irgendwie so, dass man in Google einfach das Keyword eintippt und schaut, was gibt's denn da vorne für toll rankende Seiten. Ne? Da möchte ich einen Link da vorne. Der beste Link für ein Keyword ist natürlich die Seite, die für das Keyword auf Platz 1 ist. War früher Wikipedia, ist immer noch oft Wikipedia. Wikipedia ist ein geiler Link, auch wenn es NoFollow ist. Ich habe schon wieder gesagt, ich glaube die NoFollow-Sache nicht mehr ganz, aber das SERP Research Tool geht halt einen Schritt weiter und macht ganz viele solche Fragen, weil du hast ja nicht ein Keyword, für das du suchst, sondern meistens dann Keyword-Variationen, Singular, Plural, irgendwelche anderen Wortstellungen, irgendwelche ergänzende Wörter, ne? Weil für Produktname einfach zu googeln bringt dir nichts. Da sind dann Produktname Testbericht, Produktname Erfahrungen, Produktname Meinungen und so weiter und so fort. Und diese ganzen verschiedenen Keywords werden dann alle gleichzeitig gegoogelt. Und wie vorher bei den Links auch, werden diese Ergebnisse verdichtet. Ja? Und da gibt es also Beispiele, wo man zum Beispiel nach 10 Keywords sucht, dann nehmen wir uns die 200 ersten Resultate. Es wären nach Adam Riese ja eigentlich 2000, ja, zum Durchschauen. Ja? Und sehr oft wird das aber dann runter verdichtet auf vielleicht 300. Ja? 300 interessante Seiten, die es da zum Sehen gibt. Weil es erstens viele Doppelte gibt, also Doppelte zwischen den Keywords, aber auch Doppelte innerhalb einer Suche manchmal zu sehen sind. Ja? Und wir ranken das dann sozusagen wie eine Metasuche, ranken wir das dann und reichen das wieder mit den Metriken an. Weil ich will ja wissen, was hat die Seite für ein Power Trust, was hat die für ein Link Velocity, was hat die für ein Thema, was hat die für Technologie, ist das ein WordPress oder also ist ein Blog oder ein Forum. Ja? Und nach diesen ganzen Dingen kann man dann natürlich auch wieder filtern, ja, und da sehr schnell wieder aus den Hunderten von verschiedenen möglichen Links, ja, nach seinem Menüplan eigentlich die richtigen 5 oder 10 finden, ja, und die dann auch sozusagen gleich reviewen und anschauen und als nächstes dann eigentlich in seine Favoritenliste, also sozusagen den Einkaufskorb reinschmeißen. Und dann kann ich die entweder abarbeiten oder einem Linkbuilder schicken, ja, das ist also der Unterschied zwischen dem Researcher und dem Linkbuilder, der könnte die dann kontaktieren und da kommt der Contact Finder dann ins Spiel, ne? Weil natürlich kann man auf der Seite rumsuchen und schauen, na gut, Domain heißt info@domainname.com, das ist die unnötigste E-Mail-Adresse, die man da anzeigen, aber dann kann man im Impressum schauen, auf der Kontaktseite gibt es ein Kontaktformular und genau diese ganzen Prüfungen machen wir dafür jede der Domains. Und dann schauen wir uns noch an, ob wir Referenzen auf Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn und Xing-Profile finden, ob wir Telefonnummern finden. Und dann, wenn der Contact Finder fertig ist, hat man also eine Latte an Kontaktmöglichkeiten und muss dann nicht mehr selber rum. Also man kann natürlich, aber man hat schon so viele Kontaktmöglichkeiten, das muss man erstmal abarbeiten dann. Ne? Weil du kannst ja auch nicht zuerst anrufen auf Festnetz, dann gleich mobil und dann gleich einen Tweet hinschicken, ja. Aber das hilft halt bei der Kontaktarbeit an sich. Und das ist so dieses klassische Link Prospecting, wo ich dann entweder auch nach Foren zum Beispiel suchen kann. Wunderbar damit, weil ich einschränke, dass ich nur Foren sehen will zu diesen Keywords, ja. Und das hat eigentlich schon 2006 begonnen, dieses der Google Flux, ne, dass eigentlich ständig andere Suchergebnisse kommen, ne? Aber selbst wenn du wenn du die schon verdichtet hättest, ja, und dann 300 Ergebnisse durchschaust, irgendwann gehst du auf Mittagspause und dann machst die Suche nochmal oder klickst auf die nächste Seite und dann siehst plötzlich was, das hattest vorher schon gesehen, weil halt jetzt zufällig das Ergebnis 80 auf Platz 90 gerutscht ist oder vielleicht das Ergebnis 89 auf Platz 90 oder so ähnlich. Ne? Und dieses ganze Hin- und Hergerutsche ist natürlich da in dem Tool auch nicht drinnen, ja? Weil man einfach mitspeichern, was man schon gesehen hat. So wie eine Inbox eigentlich zum Abarbeiten. Ne?
E-Mail-Inbox. Bei den SERP-Analysen, ihr habt jetzt ja internationale Kunden.
Ja, genau.
Ihr holt dann aber immer mit der IP aus dem Land die SERP, oder? Weil sonst ist die ja total für die Tonne.
Richtig, ja, genau, ja. Das ist also natürlich ein Thema, dass da einerseits die relevanten IPs sind, aber natürlich auch, das muss man im Projekt auch hinterlegen. Ja. Das ist auch etwas, wo wir haben ja Projektverwaltung und der erste Schritt, wenn man in dem Tool mal reingeht, sollte eigentlich sein, ein Projekt anzulegen, wo du deine eigene Domain, deine Top-Konkurrenten vielleicht angibst, dein Google-Land, deine Google-Sprache, dein Google, was war das dritte? Landsprache und mir ist verwirrt irgendwie Freitagnachmittag.
Ja, ist ja alles ist ja.
Suchmaschine, Sprache und Land, ja, passt schon. Genau. Ja, richtig, weil ich kann ja auch mit Google.com in Deutschland suchen oder mit mit Google CH kann ich dann in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch suchen, ja. Und so weiter und so fort, ja. Das muss man halt am Projektebene mal einstellen. Wenn man dann noch SEMrush oder Systrix API eingebunden hat, muss man da auch noch einstellen, welches Land man will. Weil wenn ich für die Schweiz arbeite, Schweiz gibt's. Wenn ich für Holland arbeite, kann ich mir das eigentlich auch suchen. Das hat der Systrix zum Beispiel nicht drin. Da muss dann schon der User sagen, okay, dann nehme ich dann halt die Sichtbarkeit von ja, Deutschland vielleicht, ne, oder macht eigentlich keinen Sinn, dann die Sichtwerksdaten wirklich anzuschauen, wenn es dort keine gibt, ne, in dem Land. Aber das sind alles Einstellungen, die man zuerst mal machen muss, die dann natürlich sozusagen wie Presettings, ja, für diese ganzen Tools gelten. Ja. Und gerade eben beim SERP-Tool ist das kriegsentscheidend, ja, was ich da hinten einstelle, wie du richtig sagst, weil dann kommen da irgendwelche Ergebnisse. Also die halt, ja, was auch immer der Default ist, ja, was man zuletzt hatte. Ja.
Genau.
Genau. So.
Und im erweiterten Bereich dann?
Und im erweiterten Bereich, da haben wir eigentlich die Hub-Analyse beziehungsweise die Common-Outbound-Link-Analyse. Das sind eigentlich Methoden, die sich immer noch nicht wirklich auf eine breite Basis gestellt haben. Also wir haben so User, die sind da überglücklich drüber, ja. Und wieder andere User, die verwenden das nie, ja. Und jetzt ist eigentlich mit dem Common Backlinks Tool ja aber gar nicht so schwer zu verstehen. Man gibt da einfach seine Konkurrenten rein und sieht dann, welche Links haben die gemeinsam. Es sind dann oft immer noch irgendwelche Mülldirektories, ja, oder auch Demos oder Yahoo Directory. Das sind aber oft, und da kommen die ganzen Filtermöglichkeiten dann natürlich ins Spiel, da können dann die nach Thema, nach Stärke, nach Blocktyp und so gefiltert werden. Da findet man dann oft echte Autoritäten in der jeweiligen Branche, wo man dann sagt, okay, da möchte ich auch einen Link haben. Aber nur weil das Tool gemeinsame Links ausspuckt, heißt es nicht, dass man alle diese gemeinsamen Links haben will. Also die Secret Sauce ist eigentlich, dass man das dann noch filtert mit den Qualitätskriterien, die man zu den Links dazu haben. Ja? Und so ähnlich funktioniert das Missing Link Tool eigentlich auch. Das findet einfach Links zu den Konkurrenten, die man selber nicht hat. Aber gerade in Zeichen vom Pinguin will man eben viele Links gar nicht haben, ne? die Konkurrenz hat. Und dazu gibt's im Link Detox auch wieder so einen Simulationsmodus. Also da kann man so Link Ziele, die man sozusagen als Auftrag geben würde, kann man rein uploaden und simulieren. Was wäre, wenn? Und genauso heißt der Modus auch. Was wäre,
cool.
Wenn, ja? Was wäre, wenn ich diese Links hätte? Ja? Weil eigentlich darf man im Jahr 2013 einen Link nicht mehr für sich alleine betrachten. Ne? Wenn ich einen Link aus meinem tollen Link-Netzwerk zu deiner Seite hinmache, ist der Link für sich alleine. Und es ist zumindest aufgrund von den technischen Parametern wie IP und DNS und Hosting und so weiter noch kein Netzwerk zu erkennen. Ja? Wenn ich dir dann plötzlich 10 weitere Links aus diesem Netzwerk gebe, wo überall derselbe Domainname, der Domaineigner, IP und so gleiches, ja, ja, dann ist es sofort als Netzwerk zu erkennen, ja. Das ist nur ein Beispiel, ja, wo eigentlich Links in einer Wechselwirkung zueinander stehen, ja. Und auch wenn ein Link noch keinen wirklichen Unterschied macht, wie man immer sagt, wenn es dann so ein ganzer Haufen Links aus einem Netzwerk sind, dann macht das ja wohl einen Unterschied. Und dieser Was-wäre-wenn-Modus ist also eigentlich da die empfohlene Vorgehensweise im Link-Building, dass man sich vorher überlegt, ja, was ist jetzt mit den Links, die ich da gefunden habe, was würde es sein, wenn ich die aufbaue? Ist immer noch besser, als die aufbauen und später dann wieder abbauen müssen, ne?
Und definitiv.
Das ist also da so die Brücke von dieser erweiterten Link Prospecting zum Link Detox. Aber ich kann natürlich dort theoretisch alles raufladen, ne? Und simulieren, was wäre wenn. Ne? Was wäre, wenn ich einen Link von Google Homepage hätte? Ja, steht bestimmt Hilfe dabei, ja. Ja, nur erfüllt kriege ich es dann trotzdem nicht so leicht.
Das, ne? Ja, das stimmt.
Aber der Link Juice Thief, der Link Juice Dieb wendet die Common Outbound Link Analyse an und da schauen wir uns eigentlich an, wo linken Seiten hinaus. Also zu welchen anderen Seiten linken? Zum Beispiel 10 Konkurrenten. Warum ist das interessant? Wenn von 10 meiner Konkurrenten 5 zu einer Domain hinlinken, ja, dann möchte ich dort einen Link haben. Weil das heißt nämlich, dass die dann indirekt zu mir hinlinken. Ja?
Das stimmt, ja klar.
Und das ist natürlich eine geile Sache. Und da findet man natürlich oft typisch Adobe, ja, weil jeder linkt da zum Adobe Reader hin. Ja, muss man ausblenden. Ja. Und dann findet man aber auch so Sachen, also in der deutschen SEO-Branche ist zum Beispiel, in der deutschen SEO-Branche ist es ganz häufig der Xeno-Link-Checker. Ja, ganz viele SEO-Agenturen linken zum Xeno Link Checker, weil die haben alle so eine Page, so gratis Tools zum Runterladen, ne? Und die linken alle zum Xeno hin. Und der hat am PageRank 7 mit 70.000 Links oder so ähnlich, weil es den schon seit 1987 gibt oder so gleich, kurz vor oder nach der Erfindung des Internets, hat der Typ schon einen Link Checker programmiert, so ein Windows 3.0 ab. Ja, und alle linken dahin. Und wenn ich jetzt als SEO-Agentur dort einen Link bekommen würde, ja, verkauft keine Links, habe ich schon probiert, aber irgendwie einen Link bekommen würde, ja, dann wäre ich direkt im Hotspot des Linkgrafens, weil alle SEO-Agenturen, weil ich wo angelinkt bin, wo alle anderen SEO-Agenturen hinlinken, ja. Und das ist einfach geil, ja. Und das sehen aber die meisten Leute nicht, diesen Wert, was das hat, sich in, sozusagen, in die Mitte des Linkgrafens hinzubewegen, ne? Warum rankt Google so gut? Weil alle da hinlinken, ja. Logisch. Warum haben die einen Link von Google bekommen, nachher auch tolle Rankings? Naja, weil alle zu Google hinlinken und Google halt dann weiterlinkt, ja. Und bei Google ist es irgendwie klar, ne? Kann man nachvollziehen, die eine der stärksten Domains überhaupt im Web, aber es gibt ja auch noch was zwischen 0 und 100, ja. Und genau die kann man da gut finden. Und das ist in manchen Branchen wirklich spannend, weil das sind dann manchmal eben zum Beispiel so Branchenvereinigungen, ja, oder irgendein Experte in der jeweiligen Branche, der da über alle möglichen Dinge schreibt und sozusagen vielleicht auch Testberichte macht, die dann von den Herstellern wieder angelinkt werden. Also wirklich, wirklich spannend, ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein eindeutiges Feature, ein USB von den Link Research Tools. Das gibt's sonst nirgends. Habe ich noch nirgendwo gesehen und das jetzt nach 6 Jahren, wo ich drüber rede, über die Methodik. Ja. Ja, Mikkel, der MIP aus Dänemark liebt das Ding, ja. Und jeder User, der das dann nach dem Training oder dem Webinar oder dem Studium des Handbuchs dann erkennt, was man da eigentlich hat, ist natürlich begeistert. Das sehen wir auch jede Woche im Support. Ne?
Ja, das glaube ich.
Ja,
das glaube ich.
Immer wieder spannend, da rumzugraben. Du findest halt auch immer wieder Sachen, ja, die du sonst nie, auf das wärst du auch nie kommen, ja. Xeno-Link-Checker da. In Zeiten, wo alles webbasiert ist, wer verwendet da noch so ein Windows-Tool? Aber ich habe ihn gern, ja. Und da war ich halt richtig überrascht, ne.
Ja, es gibt ja schon so ein paar schöne Client-Anwendungen, die man auch durchaus mal auf die Schnelle laufen lassen kann. Also, da gibt es ja noch ein paar, die durchaus Sinn machen. Und ein Xenu hat der Mann ja auch irgendwie noch irgendwo rumliegen einfach.
Richtig, also. Ja, ist bei mir auch eben noch installiert.
Aber du hast schon recht, es gibt ja diese, ich glaube, war das 1998 oder sowas, da gab es irgendwann einen sehr, sehr spannenden Aufsatz zu der ganzen Topografie des Internets und die passt eigentlich auch genau da rein, dass man sagen kann, das gilt nicht nur fürs Internet, sondern auch für die einzelnen Themenbereiche, dass es so etwas gibt wie diesen Strong Connected Cores von den Webseiten, die zum Themenbereich eng aneinander verknüpft sind. Und dann gibt es die beiden Ränder. Und zwar einmal den Rand von Webseiten, die in das Themenbereich hineinlinken, aber aus dem Themenbereich selber gar nicht verlinkt werden.
Ja.
Also sozusagen, das sind sozusagen, wenn ich jetzt New anfange mit meinem SEO-Blog, dann linke ich eben anderen an, aber mich hat noch keiner angelinkt. Dann bin ich halt so dieser äußere Rand. Und dann gibt es Webseiten, die jeder anlinkt aus diesem Strong Connected Core, die aber selber nicht zurücklinken in diesem Core, im Großen und Ganzen oder nur sehr wenig.
Genau.
Weil zum Beispiel weiterführende wissenschaftliche Referenzen sind etc. pp. Und natürlich mag, wenn Google weiß, es geht um ein Thema, Webseiten aus diesem Strong Connected Core am liebsten, weil er weiß, dass der Nutzer von dort aus notfalls weiterkommt, als wenn ich ihn falsch abgegeben habe.
Mhm. Genau, ja. Ja, und das ist da eigentlich implementiert und angewandt. Und man hat also, man sieht da Dinge, auf die würde man sonst nicht achten. Ne? Das sind unter Umständen auch gar keine besonders starken Domains, ne? Wenn das nur irgend so ein Nischending ist, ja, das aber zufällig von all deinen Konkurrenten angelegt wird, ja geil. Da geht es dann auch nicht um die Linkstärke, sondern um die thematische Relevanz und um den Trust, den man dadurch aufbauen kann. Ne?
Ja.
Ja, und da sind wir auch schon bei der Link-Überwachung. Du hast das vorher eh auch schon angesprochen mit den Link-Alerts, ne? Und was auch immer wieder Thema ist, ist einfach die Analyse, der Link-Check, ja? Das ist auch so ein Tool, ja? Da gibt's auch tausende gratis Link-Checker, ja? Da kann man dann seine Links reinladen und der schaut dann, ob die Links einfach da sind. Und wenn nicht, ja, dann Fehler, ne? Zeigt auch an. Auch von SEO-Book gab es damals eins, ist natürlich sofort abgeschmiert, kaum waren da 100 Links drin oder so, ja. Und ja, von den SEO-Metriken will ich gar nicht anfangen zu reden, aber das Link-Check-Tool, das wir haben, ist halt im Prinzip das für die Profis, ja. Da kannst bis zu 1000 Links in einem Rutsch prüfen und das dann regelmäßig, ne. Du könntest zum Beispiel ein Link-Check-Tool-Projekt pro Link-Building-Firma oder pro Link-Verkäufer haben, wo du die gekauft hast und die dann regelmäßig checken. Und zwar nicht nur, ob die Links da sind, sondern natürlich alle 100 Metriken auch wieder dazu, ja. Und kriegst dann auch noch eine Warnungs-Mail, wenn sich da was verändert. Das ist soweit so gut, ja, weil Link von A nach B prüfen, das ist eigentlich die Funktion, die es überall gibt. Was aber jetzt auch eingebaut ist, da ist der Fuzzy Match, ja. Ich weiß genau, dass wir jetzt 157 Beiträge über die SEOCom hatten. Ja? Aber ich will wissen, haben diese oder welche von diesen 157 Beiträgen haben wirklich zur SEOCom hingelinkt, haben zur neuen Konferenz der OMX hingelinkt, haben zur Camper.com hingelinkt oder zur Camper.at, haben zum Oliver Hauser Suchmaschinenoptimierung.at hingelinkt oder haben vielleicht noch zu irgendeinem unserer Sponsoren hingelinkt. Und das kann ich damit beantworten. Weil da wird nämlich dann für all diese Quell-URLs ja, einfach geschaut, welche Domains sind da angelinkt. Und genau für die kriege ich natürlich in einem Rutsch nach ein paar Minuten genau Info drüber, ja, wie oft ist sozusagen eine von den anderen Domains da auch angelinkt. Ja. Mhm. Und das ist also natürlich spannend für diesen Anwendungsfall. Wenn man im Spam-Bereich noch mit Linkpyramiden und Ähnlichem rumeiert, ist es natürlich noch viel spannender, weil man sich dann dadurch sozusagen die Ergebnisse von diesen ganzen automatisierten Tools wirklich anschauen kann. Ne? Und da bleiben dann halt oft auch nicht sehr viele über. Ne?
Ja, das stimmt.
Von den gespammten Links. Ne? Das wäre auch so ein Anwendungsfall. Ne? Naja, und dann sind wir eigentlich schon bei der Seitenanalyse. Und das Link Detox haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich vorgestellt. Aber da gibt es noch so ältere Tools wie das Link Juice Recovery Tool. Das beantwortet einfach die Frage, welche meiner Seiten hat Links, die in einem 404 enden, ne? Typisches Thema nach einer Umstrukturierung, nach einem Relaunch, nach einem Technologiewechsel von ASPX auf PHP oder von Perl auf HTML, wie auch immer. Irgendwer vergisst die Redirects. Also irgendwer, der verantwortliche SEO, wenn es überhaupt einen gibt. Und wenn man öfters und jahrelang schon im Web unterwegs ist, inklusive unserer eigenen Seiten, vergisst man irgendwas dann weiterzuleiten. Genau das macht das Link Juice Recovery. Auf einen Knopfdruck nach ein paar Minuten spuckt es ein HTAccess-File aus, mit dem man diese ganzen Links, die man eigentlich schon hatte, ja, wieder weiterleiten kann. Ja.
Ja.
Wichtig, seit 2 Monaten sollen diese Links aber nicht auf die Homepage geleitet werden, weil Google nämlich seit 2 Monaten solche Redirects, die nur zur Homepage gehen, als Soft 404er wertet. Ja, die haben das schon verstanden, ne? Dass man damit natürlich leicht von Expired Domains jede Menge tolle Unterseitenlinks irgendwie zum Stärken der Startseite verwenden konnte. Das geht jetzt nicht mehr, also bitte nicht mehr machen. Wir haben auch einen Warnhinweis drin. Es macht aber sowieso Sinn, dass also Links, die auf /produkte.html gingen und die Produkteübersicht heißt jetzt nur /produkte, dass das halt dorthin geht, ne? Dass auch die Leute, die auf die Links draufklicken, zu einem vernünftigen Ergebnis gebracht werden, ne? Das heißt, auch da gilt wieder natürlich die Ergebnisse nachher prüfen. Das, was das Tool macht, ist aber die ganze Drecksarbeit und das Daten zusammensammeln mal machen, ja, zu entscheiden, was mache ich mit diesen 500 Links, die da auf diese ehemalige Seite von der ehemaligen Geschäftsführer hingehen, die bleibt dem jeweiligen SEO überlassen. Ja. Und da haben wir schon ganz, ganz, ganz tolle Aha's immer wieder in den Webinars und in den Schulungen drin dazu. Ne.
Ja, das glaube ich.
Ja, und das, was da gleich mit reinspielt, ist eigentlich auch ein On-Page-Tool oder On-Page, also natürlich ein Link-Tool, aber das Strongest Sub-Page-Tool hat einfach nur die Aussage, welche meiner Seiten hat die meisten beziehungsweise die stärksten Links nach dem Powertrust. Ne? Und das ist eigentlich für alle Art der Verlinkung, intern oder extern, man da optimiert, wichtig. Und wenn ich aber vorher die 500 Links vom Ex-Geschäftsführer aufs Impressum weiterleite, na, selber schuld, ja? Natürlich kann ich das machen, aber da ist das Impressum auf jeden Fall die stärkste Unterseite und ich weiß nicht, ob das die wertvollste Seite ist. Also mir fällt eigentlich da kein Beispiel ein, wo das so ist. Ne? Oder Kontaktseite ist oft auch sehr stark und das sind so diese typischen Strukturprobleme, die man da schnell findet. Ne?
Ja, das stimmt. Cool. Ja, also sehr umfangreich. Ich glaube, kann man sich dann wirklich sehr lange beschäftigen mit. Ja. Vor allem aber gerade diese Sachen mit den Strongest Subpages, aber auch Link Juice Recovery Tool Sachen, diese Sachen, die kann man ja erstmal, auch wenn man noch gar keinen Plan hat, was man eigentlich machen will, schon mal grundsätzlich loslaufen lassen, um erstmal so einen Eindruck von seiner Webseite eigentlich zu bekommen, weil es manchmal auch wirklich sehr erhellend ist, welche Seiten eigentlich Links anziehen. Das ist immer genauso spannend, wenn man sich bei, was ich weiß, Search Metrics anschaut, welche Seiten eigentlich Likes einsammeln oder auch bei Sistrix, weil man das teilweise einem gar nicht klar ist, was Leute machen. Und wenn man sich dann mal anschaut, warum das Menschen gemacht haben, ist vielleicht auch, kann man da vielleicht auch eine Idee reinbekommen, was man später mal für seine Link-Building-Taktik skalieren kann. Also wenn ich einfach Seiten finde, die aus freiwilligen Gründen angelinkt werden und ich mir Gedanken mache, warum haben die das getan, ist es schon mal wirklich sehr wertvoll.
Ja, richtig, ja.
Also macht Spaß. Ich habe jetzt nochmal zwei Fragen. Das eine ist natürlich, ihr sagt ja hier, sagt ihr ja, ihr habt ab Superhero 22 verschiedene Linkquellen, die ihr anfragt.
Ja.
Welche sind das so? Und wie funktioniert das, dass man da rankommt, auch wenn man dort gar keinen Account hat?
Naja. Wie jetzt? Dass wir keinen Account dort haben? Oder dass
Nein. Das ist der Kunde, der jetzt, also ich als euer Kunde habe bei euch einen Account. Ich habe jetzt aber keinen Account bei den Leuten, die Linkquellen zuliefern.
Genau. Na, das ist natürlich was wir weiter lizenzieren. Ne? Logisch. Also wir kaufen die Linkdaten teilweise zu. Ne? Wir nutzen aber auch freie Linkdatenquellen und manche davon sind recht exotisch. Und weil das so ist und weil das ein Konkurrenzvorteil ist, sagen wir das natürlich auch nicht genau, welche das jetzt sind. Das ist so eine Business Policy und wir kriegen pro Tag mindestens eine Anfrage dazu. Ja? Können wir nicht beantworten, sagen wir nicht. Sorry, ja. Aber wir haben also bis zu 160% an Links von irgendwelchen Einzellösungen dadurch erreicht und wir haben eigentlich noch eine 23. Linkquelle, die wir da sozusagen schon im Beta-Test haben. Und du kannst aber zusätzlich noch natürlich deine wenn du diese ganzen Linklisten hast oder Reports noch zusätzlich darauf laden. Ne? Aber vom Prinzip her ist es so, dass wir verschiedenste APIs auch noch unterstützen. Ja? Das Problem ist halt, ne? Also zum Beispiel Systrix API Key, die Systrix Links haben wir nicht mit drinnen, ne? Von seinen Links. Du kannst deinen API Key hinterlegen und dann bekommst du auch, also Standard SEO ist glaube ich 10.000 Credits. Das heißt, du siehst 10.000 Links.
Mhm.
Das Problem dabei ist aber, du kannst da nicht mal eine Konkurrenzanalyse machen. Also wenn jetzt deine Seite 5.000 hat und jeder von deinen Konkurrenten auch nochmal 5.000, bräuchtest dafür ja 11 mal 5.000, 55.000 Links. Und
ja.
Die Limits sozusagen an dem API sind jetzt da sehr gering. Ja. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Ja. Das ist sozusagen nur für ganz kleine Nischenseiten vielleicht noch spannend. Ja. Aber das Prinzip ist eigentlich, dass man sich die Link Research Tools anschafft und dann nichts mehr dazu kaufen muss. Ja. Wir haben ja auch teilweise auf der Webseite stehen gehabt, die only SEO tool you need. Ja. Was Links angeht, ist das also auf jeden Fall korrekt. Ja. Und ich bin eher ein Freund davon, sozusagen da alles unter einer Haube anbieten zu können. Ja. Weil sonst musst du hier und da und das noch dazu und es wird schon gehen, aber es macht die Sache nur wieder komplizierter, gell?
Das stimmt. Ja, also da hast du natürlich recht. Dazu aber dann nochmal, ich brauche trotzdem eine Systrix-API, wenn ich die Systrix-Daten in der Auswertung, also nicht die Links, sondern die Sichtbarkeitswerte
richtig, ja,
mit drin haben will.
Ja.
Gibt's sonst, also wenn ich die nicht habe, habe ich die halt auch natürlich nicht mit drin. Gibt's sonst irgendwelche APIs, die ich mit erfassen kann oder ist Systrix die einzige?
Nein, du kannst die Systrix, du kannst die Majestic, du kannst die Ahrefs und die, jetzt muss ich reinschauen, irgendwas haben wir noch, Searchmetrix hat man mal, aber da sind wir gerade noch wieder am Umbauen, die haben die API ja umgestellt. Was auch noch kommt, ist die Xovi API, was auch noch kommt, ist die Seolytics API. Ja, da bin ich mit beiden schon im Gespräch, aber wir sind einfach noch nicht durch ja, mit der Realisierung.
Bei Xovi und Seolytics jeweils um ihre Sichtbarkeitswerte zu nehmen. Das heißt, ich bräuchte dann ja, ich versuche jetzt gerade, wenn ich jetzt, also meine Idee ist jetzt, ich sage, es kostet hier im Superhero sind wir bei 369.
Ja.
So, und dann sage ich, okay, ich bräuchte auf jeden Fall, damit es, weil ich meine, Sichtbarkeitswerte machen es einfach nochmal wirklich besser in der Aussage, bräuchte ich entweder Xovi oder Seolytics oder Systrix, brauche ich nicht alle drei.
Genau. Richtig, ja genau. Ja.
So, das heißt, so ist es, ja. Damit einfach der Kunde, der halt Xovi ist, halt auch nicht nochmal Systrix-Kunde werden muss, sondern auch mit euch arbeiten kann.
Ja. Genau, das ist eigentlich die Idee und so ein typisches Ranking-Tool hat man ja eh oder braucht man eh. Ja. Das
genau, wir, ja. Absolut, ja. Absolut richtig.
Genau,
und wie sieht's jetzt... Und was holt ihr bei Majestics und Ahrefs raus? Die Linkdaten über die API oder auch irgendwelche Metriken, die ihr sonst nicht habt?
Wie, nochmal die Frage?
Sorry. Du sagst ja, man kann ja auch Majestic und Ahrefs-API-Key hinterlegen.
Ja, ja.
Was holt ihr mit der API dann raus? Die Linkdaten von denen?
Genau, da holen wir dann noch mehr Linkdaten, ja.
Ach so, sonst habt ihr einfach, okay.
Circa 5-10% bringt es dann noch mehr. Und das ist eigentlich für User gedacht, ja, die sowieso haben, ja. Aus welchem Grund auch immer, ja. Da holen wir dann einfach noch ein bisschen mehr und der User hat dann da über die bestehenden Limits einfach noch höhere Ausbeute an Links, ja.
Ich verstehe. Ansonsten, mir persönlich gefällt ja mittlerweile Ahrefs wesentlich besser als Majestics. Das ist so ein bisschen Geschmäckle-Sache, aber ich glaube, ich habe ja gar nicht mit gerechnet, dass noch irgendeiner neu in den Markt einsteigt, aber das ist ja dann doch mittlerweile ein recht angenehmes Ding geworden.
Die haben ein nettes Interface, ne? Und natürlich steckt der Teufel im Detail, beziehungsweise dann in den Linkdaten, ne? Muss man auch ganz kritisch anmerken, Ahrefs, die listen gerne mal, also gut, das hat Majestic auch, aber Ahrefs ist massiv, einfach mal den gleichen Link 10-mal, ja. Kostet dann ja auch 10 Credits, ne? Und wenn du kein Tool baust, das auf Uniqueness checkt und da rausfiltert, dann merkst du das auch nie, ja. Weil 50.000 Links runterladen, bist froh, wenn das endlich fertig ist mit runterladen und schaust dann nicht, ob alle Links nur einmal vorkommen. Genauso Sonderzeichenproblem, gerade im internationalen Bereich haben alle Datenquellen so ihre Probleme, irgendwas zu filtern. Die spucken Links aus, für die du Credits bezahlen musst, die sind gar keine Links. Da steht dann nur, keine Ahnung, Jens/ und dann irgendeine Page, ja, weil irgendwie www.jensfauldraht abgeschnitten wurde oder so ähnlich. Ganz, ganz seltsame Datenfehler teilweise, ja, mit denen wir natürlich zu kämpfen haben, wenn wir das alles anzapfen, ne? Aber ja, ansonsten natürlich ein nettes Interface und schnelles Arbeiten für schnelle Analyse. Die haben da wirklich einiges geschaffen. Da ist Majestic auf jeden Fall hinten dran. Und würde ich auch so vom User-Interface als echte Konkurrenz ansehen. Ne? Bei Majestic bricht man sich ja doch die Finger eher. Ne? Das ist eher so das Scham des letzten Jahrhunderts.
Das stimmt. Und er hat dann aber nochmal in den Enterprise-Account, wo es dann ja auch irgendwann mal so eine Workflow-Tool-Integration gibt. Also euer Info sagt, ihr arbeitet noch dran, also ist wohl noch im Bau, aber da kommt dann etwas, was ich mir so Linkbird-artig vorstellen kann?
Naja, da möchte ich noch nicht zu viel drüber verraten, aber was du auf jeden Fall drin hast, ist das ganze Thema mit Multi-User, Multi-Department, Multi-Projekt-Management, weil halt einfach bei den Großkunden, bei den Enterprises dann erstens mal mehr als ein User dran arbeitet, mehr als ein User gleichzeitig, das ist also ein Performance-Ding, ne? Weil es soll ja nicht die Abteilung A auf Abteilung B warten, die werden dann auch stinkig, ne? Und andererseits ist es so, dass sozusagen die Verwaltung zwischen den Abteilungen für den ganzen Account damit rein muss. Ja. Den Workflow für ein Outreach, da habe ich noch eine bessere Lösung und da habe ich auch einen Call, der jetzt gleich demnächst kommt. Da habe ich Linkbird, ja, so in die Richtung, bisschen besser, ja, bald anzubieten. Das wird dann spannend.
Da sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Also ist ja, wenn wir verfolgt, das hätte ich ja schon länger, wie gesagt, wir haben es ja in der Telekom gerade über die Kollegen in dem Team auch entsprechend genutzt und seid ja schon sehr, sehr untriebig, was die stetige Weiterentwicklung betrifft.
Ja, richtig. Cool. Ja, wir ruhen nicht, wir rasten nicht und es kommt noch einiges.
Cool. Supi. Nee, dann würde ich sagen, sind wir ja wirklich so ziemlich vollumfänglich durch. Genau. Ich hoffe, für die Hörer war das soweit alles, dieser Modus der umfangreichen Vorstellung auch entsprechend besser, als jetzt wirklich versuchen, eine Analyse vorzulesen, die dann wahrscheinlich auf der Audioschiene nicht so gut funktioniert hätte. Aber wir haben noch, du hast noch ein bisschen was mitgebracht, und zwar einen 6 Monate Superhero-Account.
Genau, ja. Also die Aufgabe ist eigentlich ganz einfach. Wir haben da einen Link, da kann man sich ein Trial holen für die Testversion von den Link Research Tools und das wird dann nachher im Post, eben steht auch drin, ne? Wenn man das tweetet mit dem Link da hinten dran, nimmt man an der Verlosung teil. Es gibt also keine Aufsätze zu schreiben, keine Videos, keine Case Studies auszuarbeiten, wobei, da können wir dann auch nochmal drüber reden mit dem Gewinner, aber ja, das verlosen wir einfach, ja. Und die 6 Monate Superhero haben also einen Wert von, was sind das ja dann, fast 2000 Euro. Also ich glaube, da kann man sich schon drüber freuen und natürlich hat man da auch genug Zeit, damit zu arbeiten, ja.
Genau. Nee, finde ich auch. Das finde ich sehr schön. An der Stelle auch mal ein Dank von uns jetzt als Sendungsmacher, dass du den Preis mitgebracht hast. Den Text schreibe ich noch, kommt natürlich genauso in die Shownotes, so dass man den per Copy-Paste auch rausnehmen kann, weil wir den ja auch brauchen, um später danach zu suchen. Also deswegen bitte nicht abwandeln, ansonsten seid ihr aus der Verlosung aus Versehen raus. Ja. Genau. Ansonsten haben wir ja noch, machst du ja außer Link Research Tools zusammen mit dem Oliver. Ja, auch noch die SEOCOM. Und richtig, jetzt auch noch die OMX. Was richtig, hat euch dazu gebracht, die OMX noch vorne dran zu hängen?
Ja, wir sind eigentlich jedes Jahr, und ich bin jetzt da sozusagen der Programmverantwortliche von der SEOCOM, und jedes Jahr haben wir da Dutzende und Hunderte Bewerber, voriges Jahr waren es gleich 146, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, zu Vorträgen. Und da waren ganz viele spannende Sachen drin, ja. Ob das jetzt Retargeting im Web und Facebook, Social Marketing, verschiedenste andere Traffic Channel wie Affiliate oder Social ist, ja, oder auch einfach nur Dinge wie Conversion Optimierung, ja, die jetzt nicht so klassische SEO sind. Ich habe die zwar immer mit unterbringen können, aber eigentlich haben wir gesagt, jetzt machen wir mal einen eigenen Tag nur für diese Themen, ja, dass man dem ebenbürtig, was man also auf der SEOCOM machen für SEO, auch für alle anderen Online-Marketing-Disziplinen unterbringen. Und der Fokus ist da eigentlich auf Case Studies. Ich will und werde nur Erfahrungsberichte aus echten Projekten da drin haben. Ja, wir haben ganz spannende Bewerbungen, weil nirgends sonst lernt man so viel wie von jemandem, der schon Fehler gemacht hat und der sagt, das hat funktioniert und da sind wir richtig auf die Schnauze gefallen. Ja. Und da sollen also besonders interessante Case Studies und Fallbeispiele sozusagen eher vorgestellt werden als das als nur so faktische Aufzählungen von man müsste und man sollte. Ne? Und das wiederum bietet uns die Gelegenheit, dass wir die SEOCOM noch stärker auf SEO fokussieren. Ne? Wir haben ja heuer auf der SEOCOM auch einen Ehrengast, wo wir halt so ein bisschen das Steckenpferd der SEOCOM, das Black Hat, auch so richtig gebührend feiern. Da kommt der Joe Sinkwitz, den ich jetzt seit 5 Jahren kenne, kennt bei uns kaum wer, ist immer wieder Gast von Markus Tandler am SEO-Oktoberfest oder auch in Rio und ist halt ein richtiger Black Hat. Ja? Und zwar einer, der jetzt nicht nur das macht und dann ein bisschen Link-Spam, sondern der wird was über Gerichtsurteile, über Anschwärzungen beim Finanzamt und auch so Black Hat-Dinge reden, die jetzt nicht nur eben Links sind, ja, Hacking sowieso, ja, und das alles nicht nur aus der sozusagen der Geberseite, ja, nicht, dass der das alles macht, sondern der hat mit seinem Business, der so Pay-the-Loan-Affiliate ist, richtig auch drunter gelitten, ja, und hat da so eine Geschichte zu erzählen, inklusive einem Absturz von 50 auf 8 Mitarbeiter oder so, war das der letzte Stand, den ich mitbekommen habe, und das ist halt auch so typische Case-Study, also den als Ehrengast da zu haben und von aus dem Nähkästchen zu plaudern, das wird richtig spannend, ne? Kommt da extra aus Denver bis nach Salzburg, bin schon gespannt, wie ihm das gefällt. Das sind halt auch so zwei Welten. Ne? Aber das sind halt Dinge, auf die wir uns dann auf der SEOCOM noch viel, viel besser konzentrieren können. Ja? Case Study zu ich bin eine Google Manual Penalty los, zu diesem Standardformat, das wir voriges Jahr erfunden haben, in 30 Minuten um 20 Links mehr, also so 20 Link-Tipps aktuelle, die zumindest noch eine Stunde bis nach der Konferenz funktionieren. Ne? Und wenn dann Google mitgeschrieben hat, vielleicht doch nicht mehr. Aber sehr viel wirklich SEO-only, ja, Themen, ja. Und voriges Jahr hatte ich dann doch noch Online-Marketing-Themen wie Conversion-Tracking, Conversion-Optimierung mit reingestreut, die auch super angekommen sind, ja. Oder das Legal-Thema, das Rechtsthema, ja, das wir immer wieder drin hatten. Und das werden wir jetzt alles auf dem Online-Marketing-Experts-Event sozusagen noch viel breiter präsentieren können, ja. Und ja, ist damit sozusagen, glaube ich, eine ebenbürtige Schwesterkonferenz, die wir da heuer erstmalig machen.
Ja, verstehe. Nee, also klingt spannend. Also ich freue mich da schon drauf.
Aha, ja, wir auch. Ja. Hatten ja über 250 Wunschthemen schon eingereicht und jetzt im Moment, also bis zum 31. August, ist nicht nur noch der Early Bird Preis, sondern da ist ja auch noch die Bewerbung zum Speaker möglich. Also wir haben es heuer so gemacht, dass wir zuerst die Wunschthemen gefunden haben und jetzt eigentlich die Top-Kandidaten für diese Themen suchen. Ne? Mhm. Traditionell war es immer so, dass halt ein Speaker ein Thema vorgeschlagen hat. Darüber wollte er dann reden. Ne? Und ich finde so aber redaktionell interessanter, weil das jetzt eigentlich entkoppelter ist. Ne? Und da haben wir natürlich auch schon wieder einen ganz tollen Rücklauf. Also für alle, die da noch interessiert sind, sich zu bewerben, auf jeden Fall auf die seocom.at/agenda schauen und ja, vielleicht zu einem Thema bewerben, weil bei uns werden die Speaker traditionell ja auch sehr hofiert, angefangen von den besonderen Behandlung bis zu den Hotels, die man ihnen zahlen. Und du bist ja selber Speaker, das machen ja die großen Konferenzen nicht wirklich. Ja, also außer mal ist da vielleicht Keynote-Speaker. Ne?
Nee, aber man muss ja schon sagen, da gebt ihr euch extrem viel Mühe. Also ja, muss man, macht wirklich extrem Spaß bei euch
ja,
zu sein.
Wir haben dich ja sogar im Video, genau. Also wer den Jens richtig begeistert über SEOCOM sehen will, der geht auf die Startseite von www.seocom.at und schaut sich dort bei Minute, oh, die Minute weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo sagst du genau das, dass ja, wir uns extrem viel Mühe geben für die Speaker.
Das stimmt, ist aber auch so. Also fantastisch. Wie sieht's euch mit euer Weiterbildungsprogramm dieses Jahr aus?
Ja, wir haben Seminare, wir haben auch da, na gut, Karl Graz Titel folgt, das ist eh schon fast ausverkauft, wir haben wieder ein AdWords-Thema, also das sind jetzt nur die SEOCOM, Conversion-Optimierung haben wir, Google Analytics haben wir und für alle, also nächste Woche gibt es dann, das ist ja dann quasi schon, haben wir den Bastian Grimm noch einen ganzen Tag lang Blackhead-Schweinereien. Und diese Blackhead-Schweinereien, der Titel da habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber dort werden wir auch einen ganzen Tag über die aktuellen Blackhead-Tricks reden und das, was eigentlich funktioniert. Der Bastian ist ja da auch in ein paar speziellen Branchen immer wieder unterwegs und dieses Seminar verspricht also spannend wie nie zuvor zu werden. Also das sind Penalties, Disavow zu Technologie, also manches, was vielleicht eh schon bekannt ist, aber dann natürlich Burn and Churn Real World Spam Beispiel, so wie der Karl Kratz irgendwie 5000 Euro in seinem Seminar verdient hat, möchte Bastian da sozusagen live eine Scalability auf von 10 auf 100 auf 1000 Domains herzeigen und warum der Link Spam noch funktioniert, ja, der Automatisierung. Da bin ich schon sehr gespannt und ja, ich vermute mal, also diese Advanced Link Building Strategies 2013 Plus werden da auch etliche interessierte Besucher haben. Ja, und ich schließe nicht aus, dass wir also in den nächsten Monaten, je nach Buchungslage und Interesse, da durchaus noch weitere Seminare veranstalten, weil die halt immer auch gut dazu mit ankommen. Ne?
Das stimmt. Ihr habt auch Google Analytics mit drin dieses Mal?
Richtig, ja. Der Siegfried Steppke ist einer der zwei oder drei Premium Google Analytics Partner von Google. Ist eher auch aus Wien da und ganz spezialisiert und habe ich voriges Jahr auch das erste Mal im Vortrag wirklich erlebt und also unglaublich. Mein Problem ist eigentlich, ich weiß nicht, in welches Seminar ich mich reinsetzen will und es wird wieder so wie jedes Jahr sein, ich werde eine Stunde hier, eine Stunde da und eine Stunde dort sein und werde dann nachher hören, dass ich gerade das Beste verpasst habe. Ja. Aber der ist eben, weil wir eben vorher geredet haben über Google Analytics, wirklich so einer, wo es also alles bis zu diesen ganzen Advanced Segmentierungen und Custom Data Upload und das macht er alles für Riesenfirmen, ja. Den ganzen Tag, ganze Woche. Das ist genau sein Ding, ja.
Coole Sache. Und dann natürlich noch ein Ulf, der ja auch immer eine Bank ist.
Ja, richtig, ja. Genau.
Ja, schöne Sache. Nee, also wirklich sehr, sehr, sehr rundes Programm. Sind wir alle mal drauf gespannt. Nee, da würde ich sagen, sind wir auch fast schon am Ende der Sendung. Ich habe noch einen Hinweis und zwar, wie immer, SEO Jobs und zwar die Kollegen vom Echo Online, das ist die Tageszeitung aus Darmstadt, also Darmstadt und Umgebung, Odenwald etc. pp., die suchen einen SEO-Manager, die Kollegen. Kennt die Kollegen dort, ist ein sehr nettes, spannendes und engagiertes Team. Kann bestimmt Spaß machen, wenn man aus der Region ist. Auf jeden Fall etwas, wo man auch sicher gerne arbeiten möchte, weil da kennt das Blatt sozusagen eigentlich irgendwie jeder. Du hast auch irgendwie bei jemanden gesucht, letztens habe ich gesehen, aber das war irgendwie PHP-Entwickler, oder?
Ja, na wir suchen ganz stark Entwickler, Developers, weil die 800 Features natürlich, die ich da noch am Plan habe, da brauche ich schon noch ein paar mehr Leute, ne? Ich jetzt habe.
gut. Also für den Fall, dass irgendeiner von euch programmieren kann und nicht nur SEO und Lust hat, vielleicht mal in dem Bereich zu arbeiten, sollte ich einfach an Christoph wenden. Das, du bist ja über alle möglichen Kanäle zu erreichen. Das ist ja alles nicht so kompliziert. Ja. Genau. Exakt, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich wirklich, dass du hier in der Show warst. War eine echte Freude, auch bei den ganzen Kommentierungen der News. Wünsche dir auf jeden Fall wahnsinnig weiterhin viel Erfolg mit den Tools und eine extrem schöne SEOCom und OMX natürlich für uns alle.
Danke dir.
Super. Okay. Jo. Dann bis in 4 Wochen.
Jo.
Tschüss. Ciao.